Hello, hello, herzlich willkommen zurück bei The Bodybuilding Gossip. Das war das erste Intro seit, glaube ich, 20 Folgen, das wirklich einfach Intro war. Ich glaube, wir starten immer rein mit irgendeinem Scheiß. Das war das erste Mal, dass wir es geschafft haben. Weil wir einen Anlass haben, nämlich wir haben einen Gast, den lieben Finn.
Und der darf sich jetzt 2 Jahren.
Ja, stimmt. Der darf sich jetzt selber vorstellen, weil ich mache mit Arbeit. Er
trollt schon. Er denkt sich so ein Scheiße.
Okay, also nach Susis 2 Sekunden Intro, wo sie sich dann drüber gefreut hat, dass sie ein Intro gepackt hat, ja, werde ich mich jetzt mal eine Runde selbst vorstellen. Laut der letzten Podcast-Episode von euch beiden bin ich die weibliche Version von Susi. Also ich weiß ja nicht, wie Susis aktuelle Testosteronwerte ausschauen.
Schlecht.
Ist ja niedrig. Vielleicht trifft es ja wirklich zu. Spaß beiseite. Ich bin der Finn. Ich bin so wie jeder Zweite da draußen selbsternannter Online-Coach. Und was gibt's noch zu sagen? So, ihr werdet heute ein bisschen was von mir hören. Ich habe einen eigenen Podcast. Ich mache gleich mal Eigenwerbung. Mhm. Und tatsächlich besitze ich auch euer erstes Merch von vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Und die beiden Chaoten, die hatten mich auch schon mal eingeladen für eine Podcast-Episode. Das kam noch nie wirklich zustande.
Warum eigentlich?
Ja, voll.
Geil, weil wir 3 verpeilte Menschen sind.
Ja.
Also, naja, es kommt eh alles, wie es kommen soll. Jetzt sitzen wir heute 2 Jahre später zusammen.
So 2 Jahre. So 2 Monate oder 2 Wochen, sondern so 2 Jahre.
Ja, kommt, wie es kommen soll, ne?
Ja. Schön.
Ja. Ja, gut. Wir haben uns ja heute, Susi, du hast das Thema bestimmt im Kopf. Also wir haben uns ja so ein bisschen Thema überlebt, beziehungsweise
gar nicht im Kopf.
Ja. Perfekt. Susi macht
das Thema. Das Thema war Druck unter Coaches und Druck an Athleten und Leistungsdruck und generell auch so ein bisschen, wenn Coaches gewisse Ideale vorleben oder ihren Kunden was. Also ich sage das immer voll gern so, zum Nico so, was mich so aufregt. Ich habe das Gefühl, die meisten haben so eine Schiene, die vielleicht für sich selber funktioniert oder sie denken, so und so muss es laufen und es wird dann auf jeden drauf gedrückt und super viele Athleten kommen mit dem nicht zurecht oder kriegen super viel Druck dadurch, weil sie merken, okay, irgendwie funktioniert das, was ich brauche, nicht auf die Methode, die mein Coach mir eigentlich geben will und dann fühlen sie sich vielleicht so, ich bin ein schlechter Athlet, ich bin eine Disziplin, keine Ahnung. Und das ist so ein bisschen unser Thema. Und was Disziplin wirklich bedeutet, haben wir gedacht, dass wir da mal drüber reden, weil ich glaube, das Wort wird sehr viel herumgeschmissen. In sehr falschem Kontext.
Ja, ist ja auch ein breit gefächerter Begriff. Also ist gerade bei uns ist so ein Standardwort, das eigentlich verwendet wird, ne? Also Motivation und Disziplin und jeder weiß angeblich, wie es funktioniert und was man dafür tun muss, um diszipliniert zu sein. Und dieses Fuck-Motivation-Ding, was immer von denselben Kandidaten kommt, ne? So. Der average Cis-Fanboy und ich kann's nicht mehr. Und immer von den besten Kandidaten.
Ja, stimmt. Ja, was würdest denn ihr, ich richte mal die Frage an dich, Finn, was würdest denn du als Disziplin definieren? Für dich persönlich, vielleicht in deinem Alltag. Und als was würdest du es vielleicht nicht definieren?
Also ich glaube, viele verstehen unter Disziplin einfach dieses Dranbleiben an einer Sache. Die Consistency. Übrigens, wer dieses Wort 1:1 mit Konsistenz übersetzt, der Leute bitte einfach mal Google-Übersetzer benutzen. Wobei, nee, ich glaube, wenn man Google-Übersetzer benutzt, dann kommt wirklich Konsistenz.
Ja, kommt es. Ich weiß nicht, ob ich mich angesprochen fühlen soll oder nicht.
Gut, wahrscheinlich schon.
Dann fragt ChatGPT, es bedeutet nicht Konsistenz, sondern damit meint man eigentlich eher Beständigkeit oder Kontinuität, also einfach das, ja, Beständige an einer Sache bleiben, auch wenn es vielleicht mal hart wird und wenn alles so ein bisschen vielleicht mal nicht so rosig läuft und man gerade nicht motiviert ist und einfach weitermacht. So, das verstehen, glaube ich, die meisten unter Disziplin. Und das ist ja auch ein schöner Gedanke und zu einem großen Teil auch verdammt wichtig, weil wir alle haben einfach mal Phasen im Leben, da ist es ein bisschen anstrengender. Da steht man nicht morgens auf und denkt sich, fuck yeah, neuer Tag. Und man fühlt sich einfach ein bisschen down. und habe vielleicht keine Lust, ins Gym zu gehen oder andere Sachen zu machen. Wobei ich auch hier recht differenziert auf das Ganze blicke, denn viele Bodybuilder stellen sich dann so da und sagen, get out of your comfort zone. Und für die meisten Bodybuilder ist halt so Bodybuilding die größte Komfortzone überhaupt. Also alles, was dazugehört von, du isst halt jeden Tag das Gleiche, gehst bloß nicht auswärts essen und ja, es gibt keine Trainingseinheit, als ob das für irgendwen von uns jetzt so anstrengend wäre. Ja, also mit Sicherheit mal gibt es Tage, da ist es schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber die meisten Bodybuilder, also wirklich so Vollblut-Bodybuilder, für die ist es eher ein Verlassen der Komfortzone, wenn sie mal nicht Bodybuilding machen würden und mal so ihre ganzen, ja, selbst auferlegten Routinen und Strukturen beiseite legen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema, nur weil es halt einfach ganz oft von genau solchen Leuten kommt, die von oben herabblicken. Und das finde ich immer schwierig. Wenn du jemandem Disziplin lehren möchtest, dann solltest du nicht von oben herabblicken, sondern probieren, auf einer Wellenlänge irgendwie mit den Leuten zu reden. Und das tun halt ganz, ganz viele da draußen nicht. Ne? Jetzt, warum ich dieses Thema, hatte ich vor ein paar Tagen bei mir in der Story auch angesprochen. Da ging es ein bisschen um, ja, Essanfälle, Binge-Eating, Post-Prep vielleicht auch. Erstmal vorab, ich bin kein Psychologe, ne? Das ist hier kein Fachwort oder sonst irgendwas. Und wenn ich damit irgendwie triggern sollte, tut's mir höllisch leid. Nur viele Influencer, Coaches, wie auch immer, predigen das immer so ein bisschen, dass wer sich da nicht an seine Vorgaben hält, einfach nicht diszipliniert genug sei. Und das stimmt halt nicht. Also das hat sehr wenig mit Disziplin zu tun. So wirklich schwere mentale Probleme haben nicht wirklich was mit Disziplin zu tun. Das macht es dann oftmals nur noch schlimmer für diese Menschen, weil sie Angst haben, sich Hilfe zu suchen, weil sie sich dann Schwäche eingestehen würden, was auch nichts Verkehrtes ist. Und es führt halt bei den meisten einfach mehr zu Druck. Da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema. Und vor allem ja auch einem Leid und so einem Verlust an Freude und Drive für die ganze Sache, wenn man denkt, oh Gott, was bin ich für ein undiszipliniertes Stück Scheiße, alle anderen können es besser. Und man kommt automatisch wieder in so Negative Self-Talk und damit ist niemandem geholfen. Also es hat keinen Sinn, von oben herab auf Leute zu sprechen und ihnen zu sagen, dass sie einfach nur nicht diszipliniert genug sind. Es ist deutlich komplexer. So, auch nehmen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, so eine Situation, man hockt random im Taxi oder so und der Taxifahrer spricht euch darauf an, dass ihr irgendwie halt ein bisschen muskulöser ausschaut, fragt, ob ihr ins Gym geht und ihr redet dann davon und dann kommt von dort aus automatisch auch so eine Rechtfertigung, warum man sich so nicht verhalten kann, weil man so viel zu tun hat und so weiter. So, da könnten wir schon auch über, ja, einen Leidensdruck sprechen, der dann vielleicht bei den Leuten nicht groß genug ist, also dass sie einfach ihren Arsch nicht ins Gym bewegen, weil ja man dann doch halt nicht so ein Problem damit hat, wie man aussieht, oder einem die Gesundheit so wichtig ist. Aber es gibt halt auch einfach Menschen, die, also jeder hat die gleichen 24 Stunden. Und ich habe auch mal eine Nachricht bekommen von einer Followerin, die dreifach Mutter ist, alleinerziehend und zwei Jobs hat und sich mehr oder weniger, also sie hat mir einen unendlich langen Text geschrieben, Inhalt grob runtergebrochen war eigentlich das, ja, sie fühlt sich so schlecht, weil sie es nur 2 bis 3 Mal in der Woche ins Gym schafft. So. Und wenn wir dann halt an dem Punkt kommen, wo Leute da draußen sagen, ja, jeder kann x mal in der Woche ins Gym gehen, weil ist ja nur Disziplin und sonst was. Und dann steht da auf der anderen Seite, ja, eine Dreifachmutter, alleinerziehend und mit 2 Jobs. Da finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil dann handelt es sich nicht um den 16-Jährigen, der halt ein bisschen Körperfett verlieren will, so, und wirklich den kompletten Tag dafür Zeit hat, sondern um Menschen, die doch einen ganz anderen Load mitbringen. Und das sollte man individueller betrachten. Ich habe jetzt sehr, sehr lange geredet. Es war jetzt einfach mal ganz viel, auch ein bisschen random Takes. Ich habe selten einen roten Faden, sondern schweift auf einmal ab. Aber ich finde, das ist eigentlich, ja, probiert einfach ein bisschen authentisch zu bleiben.
Der Bodenfaden haben wir eh nie gefühlt.
Aber weißt du, was lustig ist? Du hast gerade so den meistgesagtesten Spruch, den ich in jedem Erstgespräch sage, in der Langfassung erklärt. Ich sage nämlich immer zu jedem, zu mir kommen so viele Leute, ich coache ja eigentlich weniger jetzt Bühnenmenschen, sondern eigentlich Lifestyle mit irgendwie gröberen Problemen in irgendwelche Richtung. Und da kommen ganz viele, die halt sagen, ich schaff's einfach nicht dran zu bleiben. Ich habe irgendwie die Disziplin nicht, ich knick immer wieder ein, bla bla. Und dann sage ich immer zu denen, wenn du eine Routine hast, für die du dauernd Disziplin brauchst, ist deine Routine scheiße. Also diese Disziplin, was die halt drunter verstehen, dieses hart dranbleiben und alles. Und einfach dieses auf, also ich finde, dass Menschen, ganz, ganz oft Sportler, die sich eben so ein bisschen drüber stellen wollen, so tun, als wäre Disziplin immer was Hartes, was mit der Brechstange kommt, immer was Negatives eigentlich. Eigentlich hypen die selber das Negative mehr hoch, als jetzt irgendwie, dass sie sagen, Disziplin ist vielleicht auch mal, keine Ahnung, genießen, Motivation fühlen oder so. Nach Disziplin ist immer, du musst. Und das ist halt für die allermeisten sogar in einer Wettkampfsituation scheiße. Wenn alles immer nur Hardcore ist, ja, viel Spaß. Wird man nicht lang Bock drauf haben und nicht lang gesund dabei sein.
Ich glaube halt auch, dass voll viele sich, sage ich mal, die falschen Vorbilder in dem Sinne suchen. Weil ich zum Beispiel letztens eine Lifestyle-Athletin zu mir gesagt hat, du musst auf mich keine Rücksicht nehmen, ich verhalte mich auch wie eine Wettkampfathletin. Dann habe ich zu ihr gesagt, nein, weil du bist keine Wettkampfathletin und dann musst du dich auch nicht so verhalten. Und ich glaube, viele sind halt so dieses, okay, die sehen diese, was wir halt machen. Und viele Lifestyler zum Beispiel orientieren sich dann auch an so Leuten, die fünfmal die Woche ins Gym gehen, jedes Meal tracken und sonst irgendwas. Und keine, ich habe immer so das Gefühl, Disziplin hat damit zu tun, du darfst keine Fehler machen. Du musst alles genauso machen wie dein Vorbild, das dir das so präsent auf Social Media zeigt. Ob das jetzt wirklich so macht den ganzen Tag, weißt du eh nicht, weil du siehst auf Social Media 5 Minuten vom Tag. Aber auch so dieses Gefühl, du darfst dich nicht außerhalb dieser Norm bewegen, sonst bist du undiszipliniert.
Ja, stimmt. Ich habe oft so das Gefühl, mein neues Lieblingswort ist so bedürfnisorientiert. Haha, Bedürfnisse, das ist mein Lieblingswort, das hat mir meine Therapeutin mal eingetrichtert. Aber ich habe so das Gefühl, dass auf Bedürfnisse zu hören, dass Leute da schlecht drauf sehen. Also, dass das fast so verpönt wird, dass man sagt, zum Beispiel, ich höre auf Bedürfnisse, dass ich, keine Ahnung, mal Ruhe brauche, weil ich dreifach Mama bin und 2 Jobs habe und halt nicht jede Sekunde ins Gym rennen kann, ist ja irgendwo auch ein Bedürfnis. Oder Bedürfnis ist, ich brauche mal Ruhe, ich brauche mal Flexibilität, ich brauche Zeit mit Menschen, keine Ahnung was. Und da wird dann fast eher drauf geschaut, so, du hörst auf deinen Körper, du hörst auf deine Bedürfnisse. Schande. Bist es nicht wert, im Bodybuilding zu sein. So diesen Vibe kriegt ganz, ganz viel mit. Und sogar dann bei den Lifestyle-Leuten oder Leute, die einfach wirklich einfach nur sie irgendwie bessern wollen oder so, weil gesund leben wollen, dass die halt gleich mit so einem Extrem auch konfrontiert werden. Also das voll, sehe ich auch.
Ich glaube, dass auch ganz viele nicht so wirklich verstehen, woher Motivation eigentlich kommt. Weil erst kommt der Wunsch. Ich habe es vorhin als Leidensdruck bezeichnet. Also man möchte irgendwas an sich ändern. Das führt aber nicht instant zu einer Motivation. Also du musst von dort aus erstmal ins Tun kommen und dann, wenn du anfängst, Dinge zu tun, merkst du, hey, okay, das führt irgendwie zu Resultaten. Oder gut, wenn wir jetzt direkt ins Gym gehen, so erste Trainingseinheit, das tut einfach nur weh und dann hat man Muskelkater, fühlt man sich erst mal so, oh shit, ja, aber du hast halt mal was getan und meistens kommt dann die Motivation, dass du vielleicht wieder gehst, ja. Und daraus hin entwickelt sich Routine, gehst immer wieder und das ist dann eine Form von Disziplin, weil du gehst immer wieder und dann setzt du irgendwann Prioritäten und weißt, okay, was sind meine Bedürfnisse? Will ich jetzt heute ins Gym gehen oder will ich feiern gehen? Was ist mir wichtiger? Beides geht auch. Who would have thought? Also gerade eben, wenn man nicht nur mit Lifestyle-Athleten zusammenarbeitet, sondern auch mit Wettkampfathleten, das ist halt immer eine Frage von, wie möchtest du für dich Bodybuilding approachen? Und es ist mega weird, dass ich das gerade so sage, weil ich bin eigentlich selbst aus genau dieser Hardcore-Szene und für mich gibt's halt irgendwo oder gab's damals wirklich nur einen Weg, so ganz oder gar nicht. Ich bin auch so ein Typ, ganz oder gar nicht, also von mit der Brechstange oder ich lasse es. Aber inzwischen habe ich halt einfach verstanden, es gibt verschiedenste Ansätze. Also es gibt nicht diesen einen Ansatz, Bodybuilding zu leben. Und verdammt viele scheitern einfach am Bodybuilding, an der Routine, an der Disziplin, weil sie nicht verstehen, dass es unterschiedlichste Art und Weisen gibt, wie du Bodybuilding approachen kannst. So, du kannst Safe Call 2-mal, meinetwegen 3-mal in der Woche auswärts essen. Natürlich führt das jetzt vielleicht nicht zum optimalsten Ergebnis, Wenn es dir aber hilft, langfristig für die nächsten Jahre am Ball zu bleiben, ja, oder mach. Jetzt kann man sich da wieder auch drüber unterhalten, muss das sein? Ja, also musst du wirklich 2 bis 3 Mal eine Woche auswärts essen oder ein Off-Plan-Meal essen oder mehr essen, whatever, um die Freude nicht am Bodybuilding zu verlieren? Dann kann man sich auch wieder mit Essverhalten auseinandersetzen und mal wirklich in sich reinhorchen, okay, will ich eigentlich das überhaupt oder ist es mehr eine Kompensationsstrategie zum Beispiel? Das ist aber wieder sehr, sehr individuell. Es gibt halt Menschen, die können rein beruflich sich nicht 24/7 an einen Mealplan halten, so, sondern die haben halt öfter Geschäftsessen oder sonst irgendwas. Die müssen auch geschäftlich mal Alkohol konsumieren. Ja, auch das gibt's. Können uns jetzt darüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Ich bin da nicht der Überzeugung davon, dass das gut ist. Ich finde, das ist was echt Übles, dass gesellschaftlich Alkoholkonsum nicht nur akzeptiert, sondern beziehungsweise toleriert, sondern gewollt ist. Trotzdem ist das halt die Tatsache. Und dann kannst du nicht beim Geschäftsessen mit irgendeinem Klienten plötzlich deine Tupperdose rausholen und sagen, ja, du, geht halt nicht. Das funktioniert so nicht. Und dann auch wieder eben needs-based arbeiten. Ich glaube vor allem, also viele Lifestyle-Coaches können das sehr, sehr gut. Viele Prep-Coaches gar nicht, weil sie halt wirklich denken, okay, es gibt nur so diesen One-Way. Den gibt's eben nicht. Und das zeigt halt einfach die Praxis. Es gibt auch ganz viele Pros, die sich year-round mehr oder weniger nicht so wirklich wie ein Profi verhalten, sondern, also wie wir vorstellen, wie sich ein Profi verhält, sondern halt alles sehr, sehr locker angehen und dann nur in der Prep zum Beispiel sich 100% an irgendwelche Vorgaben halten. Funktioniert für die. Hier kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, wie weit erlaubt dir deine Genetik das vielleicht? Ja, halt Leute, die dann schneller Körperfett zunehmen, whatever, für die das nicht so gut funktioniert. Da muss man auch wieder ein bisschen ehrlich zu sich sein. Trotzdem gibt's nicht diesen einen Weg, Bodybuilding zu approachen, sondern es gibt ganz viele. Und eigentlich musst du noch rausfinden, welcher für dich individuell passt. Ja, das ist so meine allgemeine Ansicht dazu.
Ja, schön. Das ist mein Feedback-Sandwich, ja, schön.
Mein Hirnrad hat immer, wenn Finn redet, ich muss mich konzentrieren, das zu verarbeiten, dann weiter zuzuhören und darauf was zu antworten. Deswegen sage ich zweite Susi, ich bin noch am Denken.
Sie hat sie wirklich konfrontiert mit ihren 2 geliebtesten und gehasstesten? Ja, Menschen ever. Wir können beide nicht reden. Mir schult das Ohr. Ja. Wo waren wir fast überhaupt? Keine Ahnung.
Das war dein Feedback zu dem, was ich gesagt habe. Dann hat Alicia darüber gesprochen, dass ihr Kopfrad hat. Zweite Susi, da.
Stimmt. Soll das voll ein gutes Gedächtnis?
Eigentlich gar nicht. Ihr habt viel zu viel gekifft früher.
Ja. Hey, aber so viel war es gar nicht. Da liest du ja nie gut beide so, na. So extrem war es gar nicht.
Wird das so viel schlechter dadurch?
Ja.
Schon.
Also in jungen Jahren ist es nicht so empfohlen.
Nee.
Ich hab gar nicht so viel geklebt, jetzt guck mich nicht so an. Ich sollte vielleicht mal mehr.
Ich muss wirklich sagen, ich habe es alles recht gut weggesteckt, aber hätte auch schlimmer ausgehen. Trotzdem glaube ich, dass da, also vielleicht wäre ich voll der Einstein, who knows, ne, und nicht Online-Coach, aber kommt eh alles, wie es kommen soll. Ich bin
willst du die lustigste Geschichte ever hören? Ich habe letztes Jahr probiert, ich habe ja so chronisch Migräne und alles Mögliche, und ich habe letztes Jahr probiert, ob Kiffen hilft. Könnte ja sein. Ich kenne voll viele, denen es wirklich hilft. Dann hat man dann halt so einen Joint gedreht, pur ohne Tabak, weil Tabak ja auch wieder triggern kann. Habe so 2-3 Mal, gar nicht viel, ich habe es einfach untertags probiert. Es hat nicht geholfen. Ich war dann high und hatte Kopfweh. Und das war so lustig. Ich bin dann nämlich zum Spar einkaufen gegangen und ich habe mir gedacht, so, fuck, Alter, mein Kopf tut so weh und alles ist lustig.
Ja, vielleicht hilft es auch nicht dir gegen die Schmerzen, sondern nur, dass du dich über die Schmerzen abfuckst. Du bist also... Also das Problem ist nur, du steigerst dich in sowas dann auch meistens rein.
Ja.
Und spürst es halt nochmal deutlich mehr. Aber auf der anderen Seite läuft es dann vielleicht alles ein bisschen entspannter. Naja.
Weil ich war mal so weg, dass ich gedacht, ich habe zu denen gesagt, sie sollen mich ins Krankenhaus fahren, weil ich so drauf war davon, ich konnte nicht mehr. Ich lag im Bett, meine Augen sind so geflimmert und ich so, bitte fahrt nicht ins Krankenhaus, ich kann nicht mehr. Und die haben mich alle ausgelacht. Also
jetzt wissen wir, es ist erklärt vieles. Jetzt wissen wir, das ist geblieben.
Danke.
Okay.
Einmal gekippt und die Alte ist versaut. Perfekt. Super. Ja. Gut. Wo waren wir? Kommen wir zurück zu...
Ja, wir haben ein bisschen über Disziplin gesprochen.
Ja. Findest du, Finn, dass, ich meine, wir haben in letzter Zeit ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Wer es nicht weiß, ich bin seit ein paar Wochen jetzt bei Finn. Da haben wir später auch noch eine Frage, können wir später auch noch drauf eingehen. Aber findest du dieses, dass Disziplin gleich, also ich meine, wer setzt immer diesen Maßstab, was heißt sich verhalten wie ein Profi, weißt du, wer setzt es? Wer sagt jetzt, so und so musst du dich verhalten, damit du Profi bist oder so und so musst du dich verhalten, damit du diszipliniert bist, aber ich selber habe immer so das Gefühl, ich darf, um diszipliniert zu sein, mir keine Fehler erlauben. Findest du, Fehler haben in diesem Rahmen Platz oder eher nicht so? Oder hast du das, also grundsätzlich haben sie natürlich Platz, weil du lernst ja nur, wenn du mal was falsch machst oder auf die Schnauze fällst oder auch hier wieder, wer sagt, was ein Fehler ist und was nicht. Das ist ja immer auch so seine eigene Wahrnehmung und ich finde Fehler auch so ein hartes Wort, weil ich finde eher so, du lernst halt einfach, du machst Erfahrungen und lernst und reifst dadurch. Aber ich glaube, das setzt viele halt auch unter Druck, so dieser Perfektionismus, der vielleicht mit Disziplin gleichgesetzt wird, so ein bisschen. Du musst perfekt handeln, damit du diszipliniert bist, damit du das und das erreichen kannst.
Ja, erstmal schon bei dem Wort Perfektion. Das gibt's einfach nicht. Also, das ist ein Konstrukt, was wir uns erhoffen, dass wir dort unbedingt hinwollen, dass das so erstrebenswert ist, weil wenn wir alles perfekt machen, dann bauen wir deutlich besser auf, dann verlieren wir deutlich besser Körperfett und dann geht es uns ja deutlich besser. Und das führt halt auch wieder zu mehr Druck und zu mehr Scheitern in Summe, weil es ist viel, viel leichter zu scheitern, wenn du probierst, alles zu perfekt zu machen, weil es de facto nicht geht. Und was man, also ich probiere schon immer perfekt zu ersetzen durch optimal. Und optimal ist schon wieder viel mehr situationsbedingt, ne? Und ich glaube, das ist hier vielleicht auch nicht das beste Wort, aber es ist schon mal besser als Perfektion, wenn wir von optimierten Routinen sprechen und nicht von perfektionierten Routinen zum Beispiel. Optimiert meint dann wirklich vielleicht auch needs-based, ne? Was braucht die Person, was funktioniert für diesen Menschen gut und das probiert man dann eben umzusetzen und zu verbessern. Und optimieren und verbessern, also das sind so die Dinge, nach denen sollten wir wirklich streben, Dinge zu verbessern. Nicht, weil wir perfekt werden wollen, sondern weil das komplette Leben eigentlich ein Prozess ist, wo wir etwas werden. So, wir sind nicht, wir werden. Und das ist jetzt sehr, 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 sehr deep und ich will das nicht zu weit ausführen, weil kann man einfach ein bisschen zum Unendliche führen. Nur, wenn du mal weggehst von diesem Punkt, so ich bin Athletin XY und wir setzen uns sehr, sehr gerne so Stempel auf. Ne? So jeder kauft sich irgendwie einen Rucksack-Patch, wo drauf steht Wellness-Athlete oder Figure-Athlete und keine Ahnung was. Und du fängst an, dich zu identifizieren. Ne? Ich identifiziere mich als Coach. Andere identifizieren mich zum Beispiel als den Obsessed Coach. Also ich werde so auch schon auf Wettkämpfen angesprochen. Und weil ich ja obsessed bin, da muss ich ja automatisch auch deutlich extremer denken und keine Ahnung was. Und dann drücken mir auch andere wieder einen Stempel auf. Und dieser Stempel, den wir dann auch probieren, so ein bisschen aufrechtzuerhalten, also das, worüber wir uns definieren, das führt dann ganz oft eben auch wieder zu einer Druckerzeugung. Weil wir wollen so perfekt handeln, wie ein Wellness-Athlete, ein Figure-Athlete handeln würde. Dann kommen wir aber auch wieder zu dem Punkt, dass die Vorbilder, die wir uns hier nehmen, oftmals keine Vorbilder sind. Zum einen sehr viel Bullshit reden, weil gerade auf Social Media die wenigsten sich von einer authentischen und echten Seite zeigen, sondern mehr von ihrem eigenen Ideal, also wie sie nach außen hin wirken wollen. Ne? Also ich will ja der Obsessed Coach sein, ergo muss ich gute Ergebnisse produzieren und darf nur gute Leute auf Instagram posten, whatever. Das könnte zum Beispiel was sein. Ne? Oder man definiert sich als Pro oder man hat die Pro-Card bekommen, ist auch wieder ein Titel, ein Stempel, wie auch immer. Und dann muss man sich wie ein Pro verhalten. Okay, wie verhält sich ein Pro? Da haben wir dann auch wieder irgendwelche Überzeugungen. Wir kennen Jay Cutler zum Beispiel, der wirklich durch die Scheiße gegangen ist. Wenn du dir mal anhörst, wie der Mann im Podcast über seinen Bodybuilding-Werdegang spricht, denkst du dir, holy fuck, krass. Ja. Oder Dorian Yates, ja, Roman Fritz, wenn wir jetzt mal einen deutschen Bodybuilder hernehmen. Und die Leute, die sind dort, wo sie sind, unter anderem aufgrund ihrer Arbeitsmoral und Work Ethic, und dafür gehören die auch unglaublich respektiert. Nur sind wir jetzt mal ehrlich, für wie viele Leute ist das wirklich praktikabel zu leben wie in Roman Fritz? Für die allerwenigsten. Es ist nicht umsetzbar, vor allem langfristig. Nicht, weil es unmöglich ist. Roman Fritz kann's, aber du bist halt nicht Roman Fritz. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist einfach Genetik. Ey, es gibt so viele Menschen, die in der Prep keine Ahnung, wie oft Fressanfälle haben, mit ihren Partnern irgendwie auswärts essen gehen und alles sehr, sehr entspannt sehen. Ne? Scheiß drauf, ob da jetzt 10 Gramm mehr Reis drin sind oder ich kipp halt mal ein bisschen Öl in die Pfanne. Ihr habt auch schon Leute gepreppt und irgendwann frage ich mal so nach, so hey, wie sieht's denn eigentlich aus mit irgendwelchen, also schau mal wirklich, dass du jede extra Kalorie trackst, so für die Peak Week. Also alles, was in deinen Mund kommt, wird getrackt. Sprich auch Gewürze, Leitsoßen, whatever, all diese Dinge. Ne? Und dann kommen da Sachen zustande und dann kriegst du so Fragen, muss ich das Öl, das ich in die Pfanne hau, eigentlich auch tracken? Und die Leute, die stehen da, diced as fuck, Streifen im Arsch, wie noch was. Und die fragen dich plötzlich, ob sie das Öl, das sie in die Pfanne machen, eigentlich auch tracken müssen. Und dann kriegst du irgendwelche Soßen geschickt, so nicht mal Zero-Soßen. Und dann darf ich die noch nutzen? Und du sitzt so da und denkst dir, Alter, wie kannst du so aussehen, aber so handeln? Das frage ich mich dann als Person, die diese Menschen vorbereitet hat. Guess what? Irgendwo Genetik. Ja, natürlich auch die Planung dahinter. Aber es ist oftmals einfach ein Ding von Planung, der Work Ethic und dann Glück. Und Glück ist dann vielleicht wirklich einfach, ja, auch gerade die Genetik, ja. Dann gibt's einfach Leute, die verhalten sich gar nicht wie ein Profi, in Anführungszeichen, aber die sind halt Profi. Und dann gibt's Leute, die leben nur für Bodybuilding, die tracken alles bis ins kleinste Detail und die werden niemals an einem Sonntagmorgen in Las Vegas aufwachen und wissen, hey, ich stehe heute auf der Olympiabühne. Es ist so. Und das ist hart. Das kann man aber auch einfach nehmen als Satz, der vielleicht auch einem ein bisschen Druck abnimmt. So, weil was du wirklich in der Hand hast, ist deine eigene Arbeitsmoral, das, was du reinsteckst. Und eben das Outcome, das hast du nicht wirklich in der Hand. Ja. Das ist einfach, das hängt von so vielen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, ab. Das mal zu verstehen, führt meistens schon zu weniger Druck. Und nochmal zurück zur Frage, so der Perfektionismus und all das, es existiert einfach nicht. Das ist in einer Welt, wo so viele Dinge passieren oder auch mit unserem Körper. Hey, wir glauben, dass wir hier mit dem Tracken und all dem irgendwas perfekt machen würden. Ein Scheiß, weil ganz ehrlich, allein die Schwankungen, die erlaubt sind auf Nährwerttabellen, ja, oder nehmen wir auch mal Naturprodukte, so die Kartoffel, die hat halt jedes Jahr eigentlich andere Carb-Werte und andere Kalorienwerte grundsätzlich, andere Vitaminwerte. So, das ist abhängig von Anbau, Bedingungen und so weiter. Also die Kalorien, die da draufstehen, abseits dessen, dass die wirklich teils 20-30% schwanken dürfen, wurde irgendwann mal eine Probe genommen vor 4-5 Jahren. Und seitdem steht es auf dieser Packung drauf, dass das X-Menge an Kohlenhydraten hat. Wir tracken das und denken, dass wir jetzt irgendwie was perfekt machen. Dem ist halt nicht so. Auch deine Nährstoffresorption ist immer irgendwo anders, weil deine Verdauung immer anders funktioniert. Ja? Und das sind alles so Sachen, die haben wir nicht in der Hand, aber wir denken, dass wir da irgendwas beeinflussen können. Das gibt uns auch so ein Gefühl von Sicherheit. Oh, wir machen jetzt irgendwas besser. Wir machen irgendwas perfekter. Ich muss dich enttäuschen, machst du nicht. So, du machst es jetzt logisch nicht schlechter als jemand, der sich denkt, ah ja, okay, dann ist ja egal, brauche ich eh nicht tracken, nach dem Motto. Und ist mir doch egal, ob der jetzt hier auf meinem Meal-Plan 75 Gramm Haferflocken stehen, ich nehme einfach 100. Ja, klar, das ist schon wieder was anderes. Ne? Nur mal weggehen von diesem, wir müssen alles so gut und so perfekt wie möglich machen. So, wir müssen eigentlich nur gewisse Grundprinzipien nailen und die über einen verdammt langen Zeitraum. Die Basics.
Das wollen die Menschen nicht hören. Hör auf. Das ist, weißt du, was ich richtig crazy finde? Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten, besonders in den letzten,
Alice schiebt gerade ihr ganzes Schlafzimmer um. So nebenbei ist es so, ja, okay, ich gestalte jetzt meinen Raum.
Gott, ich wollte es leise unauffällig machen.
Leise unauffällig, wir werden gerade so rumgeschoben.
Scheiße.
Jesus Maria.
Ja, egal. Passt schon, redet weiter. Lasst euch nicht
beten. Hilfe. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe so das Gefühl, dass diese Basics von auch von einfach am ganz drehen, als wäre du hinten alles Umsatz. Einsatz in die Renten. Alicia Spezial. Kennt sie die Sendung, ne?
Ja, ich muss mich umorientieren. Bin ja unwürdig. Deswegen nicht.
Das stimmt. Stimmt.
So, ist jetzt alles an seinem Platz.
Passt.
Passt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Basics.
Ja, basic. Ja, ich habe so, du hast wirklich ein gutes Gedächtnis. Wahnsinn. es surprised uns, wir verlieren immer alles, was wir gerade gesagt haben, in unserem Kopf. Ich habe so das Gefühl, dass die Basics, also wirklich die Basics, dieses einfach Proteine decken, gesunde Lebensmittel essen, nährstoffreich essen, an die frische Luft gehen, weil es dem Körper gut tut, nicht alles nur wegen Kalorien oder so machen, dass das komplett verloren gegangen ist. Also, dass da jeder komplett drauf scheißt. Da lerne ich immer wieder Leute kennen, wo ich mir denke, das Ziel bei dir ist jetzt nicht, dass wir dich irgendwie preppen oder so, sondern dass du mal wieder lernst, was es eigentlich heißt, einfach nur in einer gesunden Routine zu sein. So. Voll crazy. Das habe ich lernen müssen jetzt die letzten 2 Jahre, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich kann jetzt absolut nicht preppen, weil so chronische Migräne, wenn ich teilweise ein ganzes Monat durchgehend Schübe habe, ja, probier mal, dass du da progressiv trainierst. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, das ist halt, das geht nicht. Das ist immer genau bei dem Ding, dass wir halt alle irgendwo nicht dieselben 24 Stunden haben oder dieselben Bedingungen, weil ja, man kann es mir jetzt nicht vorwerfen, so. Dass ich dreimal in der Woche oder zweimal in der Woche dann ins Gym komme und leichte Trainings mache. Aber genau so, wegen sowas machen sich Leute ja dann Vorwürfe. So, ja, ich bin vorbelastet, ich kann das nicht. Und dann habe ich lernen müssen, so, was sind eigentlich gesunde Routinen, die dem Körper gut tun? Und wo man nicht nur immer zielorientiert und optimal arbeitet, sondern auch einfach mal schaut, dass man fit bleibt. So, es gehört ja auch dazu, dass man zielorientiert arbeitet. Weil, ja, kannst du zielorientiert und optimal arbeiten, wenn du dann am Ende ungesund bist, dann kommt trotzdem nichts Gutes dabei raus. Und da ist mir das so aufgefallen. Richtig crazy. So dieses Ding, dass Leute nur mehr rausgehen, weil sie Steps sammeln. Und ich denke mir so, ich gehe vielleicht einfach auch mal raus, weil schönes Wetter ist. So, ich gehe jeden Tag in der Früh mit meinem Hund raus, aber nicht wegen Schritten oder so, sondern erstens muss der Scheiß da sowieso raus. Und zweitens, weil es halt einfach super erfrischend ist. So das Erste, was du machst, so in der Morgenluft spazieren gehen. Manchmal gehen wir 1 Kilometer, manchmal 2, manchmal gehen wir gefühlt 400 Meter, weil er von der Wiese 7 Salters macht. Und dann gehen wir wieder heim, so crazy, wirklich.
Das lässt sich halt nicht verkaufen. Basics, all das, es lässt sich nicht verkaufen. So, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich konzentriere mich mit meinen Leuten im Coaching-Prozess primär auf die Basics, dann bin ich ja nichts Besonderes, so nach dem Motto, ja. Du musst ja irgendwie in irgendwas so richtig voll der Motherfucker sein und voll viel mehr Plan haben als jemand anders und deswegen sehen deine Leute krasser aus. Die einen sind die übelsten Trainingsfetischisten, kommen dann hier mit der Überbiomechanik und oh, Fußdruck hier und da. Ja, alles cool, so. Sie hat ja auch irgendwo, es hat immer seine Daseinsberechtigung, ne? Es hat immer seine Daseinsberechtigung. Nur was die Leute halt wirklich dann vergessen ist, so, es ist nicht relevant für jemanden, der sowieso trainiert wie der letzte Müllhaufen, ja? Der 50 Reps vom Muskelversagen entfernt trainiert, der simpelste Prinzipien nicht verstanden hat, der seine Proteine nicht deckt. Und das ist halt leider irgendwie die Hauptzielgruppe, die wir auf Social Media haben. Ja, das sind nicht Wettkampfathleten und Bodybuilding-Pros. Die Leute gucken meine Stories, ne, natürlich auch, weil ich hau da teilweise Sachen raus, die, wo ich ganz genau weiß, das ist für die meisten viel zu viel. Ja, ist mir aber scheißegal, weil erstens mich interessiert's. So. Zweitens, das ist halt leider das, worauf die Leute dann aufmerksam werden. Und in Real Life, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, da rede ich nicht über sowas. Ja, da fange ich nicht an, irgendwie mein tiefstes Wissen über Biochemie rauszuhauen. So, kommt schon mal vor, ja, aber sehr, sehr selten. Und meistens redet man dann halt doch nur eher über die Basics oder über irgendwelche Mindset-Geschichten. Und nicht über Pharmazie bis ins kleinste Detail, Biomechanik bis ins überanalysierteste und Darmmikrobiom. Ja, das sind dann halt doch eher weniger die relevanten Themen, sondern welche Strukturen, welche Routinen funktionieren gut, was tut einem gut. Und würdest du nur das verkaufen, das wäre ja fucking langweilig. Ja, das gibt kein Clickbait, das stimuliert die Leute nicht genug und deren Aufmerksamkeitsspanne ist so dermaßen kurz, wenn du dir mal anguckst, wie lange Leute durchschnittlich ein Reel gucken, bis sie weiter swipen. Das waren mal 10 Sekunden, inzwischen sind es 3 oder sogar noch weniger. 3 Sekunden, das heißt, du musst in 3 Sekunden irgendwas so Stimulatives reinballern, dass die Leute dranbleiben. Ansonsten skippen sie weiter. Und das lässt sich halt nicht verkaufen. Hard take, aber es ist so.
Ja, stimmt voll. Ich finde, weil du vorher gesagt hast, du wärst dann eigentlich nichts Besonderes, wenn du so viel die Basics also auf Social Media behandelst. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, eigentlich wärst du wieder was Besonderes jetzt, weil ja jeder, aber es ist auch komplett logisch, weil wir leben alle irgendwo von diesem Job und wollen natürlich Menschen, besonders auf Social Media, halt schnell aufmerksam machen auf uns. So. Es funktioniert halt super gut, wenn du irgendwas Kontroverses hast oder irgendwie was Schockierendes oder wo sich irgendwer gleich mal angesprochen fühlt oder ein Problem kreiert wird, das eigentlich ja nicht zwingend da ist, sag ich mal. Das ist eine Marketingmasche.
100 Pro. Ich habe das genauso durchgespielt. Ja. Das ist normal. So ist auch einfach die Auffälligkeit einer Person. Da bist du jetzt das beste Beispiel, Susi. Ja, du hast rote Haare, bist voll tätowiert und gepierst. Also das ist halt perfekt dahingehend, weil wenn mir ein Reel von dir vorgespielt wird, dann bleibe ich schon mal 3 Sekunden länger drauf. Wenn jemand oberkörperfrei da sitzt und halt einen guten Körper hat, dann bleibst du auch schon mal automatisch länger drauf. Ne? Das sind alles so Dinge und das vergessen die meisten. Und danach richtet sich dann halt auch euer Algorithmus, worauf ich hinaus will. Löscht Instagram.
Alter, ja. Ja, ist der größte, beste Tipp ever.
Ich war mit kurz davor, ich sag's euch wirklich. Ich war mit kurz davor.
Mit jeden Tag 7-mal kurz davor, Instagram zu löschen.
Nein, heute war ich wirklich kurz davor. Wirklich.
Wirklich.
Hab's nicht mehr ausgehalten. Ich hab mich ganz scheiße raus. So.
Ja.
Aber ich denke mir das oft, würde ich es aus beruflichen Gründen nicht brauchen. Ist ja wirklich ein Brauch, sofort wenn Social Media unser größtes Tool ist. Sofort weg. Oder ich hätte, wenn, dann wirklich nur so einen kleinen privaten Account, wo ich echt nur so ein paar Freunden folge, dass ich mir Urlaubsfotos anschauen kann und Verlobungsfotos und Haustier. Ich würde nur Haustier-Meme-Seiten folgen. So, und sonst nichts, weil die ganzen Leute nicht aussortiert. Ich habe aber auch super viel aussortiert. Also, Finn, wir sind uns gerade letztens wieder mal gefolgt.
Du, ich bin da keine Ahnung, ich habe irgendwann mal wirklich gemerkt, so scheiße, okay, du folgst irgendwie über 1000 Accounts.
Ja.
Und ich hab doch ehrlich nicht drauf geguckt, wem ich jetzt noch folge und entfolge. Das war, bis mein Limit erreicht war. Ich glaube, du kannst irgendwie nur 300 Leuten am Tag entfolgen oder so. Ja. Irgendwann ging es halt nicht mehr. Und ja, also ich bin auch wirklich sehr, sehr guten Freunden von mir entfolgt, kurzzeitig meiner Mutter. Also das... Don't take that personal. Es war nur einfach, war ein harter Tag und ich dachte mir, okay, ich bin gerade so überstudiert. 5 Minuten. Und die sind einfach, das Problem ist nur, ich verstehe, was du meinst mit diesem kleinen Account kreieren, mit dem man nur sich auf die und die Dinge konzentriert, aber das geht nicht. So, das ist automatisch, bekommst du wieder irgendeinen Scheiß vorgespielt. So funktioniert Instagram. Du müsstest eigentlich nur den WhatsApp-Status nutzen, ja. So, diese WhatsApp-Bio, wo man auch so 24 Stunden Posts machen kann. Das macht niemand. Also das macht wirklich, also die Leute, die das nutzen, das sind so die Average Boomer, sind wir mal ehrlich. Und
ich habe ab und an was drin.
Hey, ich habe auch hier mein ganzes Leben was reingepostet, aber es ist ja auch alles cool, aber rein theoretisch wirklich nur das, weil das ist auch wirklich nur dein engster Kreis, ist mein Anführungszeichen. Und der Rest sollte irrelevant sein. Aber wir brauchen es natürlich irgendwo für unser Business. Aber man darf es auch nicht komplett schlecht reden, weil ich meine, ohne diese Plattform, hey, hätten wir drei dann auch wieder Kontakt? Wahrscheinlich, vielleicht eher nicht. So wäre ich damals nach Wien gezogen ohne Instagram. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte niemals von diesem Gym erfahren. So, mein Großonkel wohnt zwar hier, aber das wäre jetzt für mich kein Grund gewesen, einfach nach Wien zu ziehen. Ich hätte nie von diesem Gym erfahren und hätte dort nicht ganz, ganz viele unglaublich tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Ne? Also es hat schon seine Daseinsberechtigung. Wir verteufeln es immer ganz gerne und das Problem liegt nicht an Instagram, sondern an der Art und Weise, wie wir es nutzen.
Das wollte ich auch gerade sagen. Es kommt immer darauf an, wie du es nutzt und vielleicht auch in welcher Verfassung. Weil ich merke, dass wenn ich in einer stabilen mentalen Verfassung bin, dann haut mich das nicht so raus. Aber wenn ich jetzt selber mit mir Themen habe, dann kommen genau diese Punkte auf Instagram raus und dann haut es dich vielleicht eher raus. Und auch viele, was ich bei meinen Klientinnen halt merke, so, man muss sich halt bewusst machen, es ist Instagram und es ist eine Plattform, wo du Bilder hochlädst, die bearbeitet sind. Und du kannst es halt nicht mit der Realität so gleichstellen. Und ich glaube, das Bewusstsein muss man halt haben, wenn man da Bilder und grundsätzlich alles konsumiert, so, dass das halt nicht immer Realität. Das wollte ich schön sagen, was wollte ich sagen? Der Realität, der spricht. Egal, wurscht. Das halt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Super.
Perfekt.
Schön.
Wir haben, glaube ich, alle verstanden, worauf du hinaus wolltest.
Ja, genau. Ja. Aber so, wie du gesagt hast, ist es auch nicht schlecht, weil ich hätte Susi nicht kennengelernt, ich wäre auf dich nicht getroffen, keine Ahnung. All die Sachen so. Es ist ja schon ein wertvolles Tool, was wir nutzen können. Aber ich finde, es ist immer so ein bisschen so, wenn du dir halt nicht bewusst bist, was Instagram mit dir machen kann und du das nicht trennen kannst, ist es schwierig. Wenn du das kannst, dann ist es ein cooles Tool so.
Ich möchte euch einmal kurz diesen random Fact raushauen. Der Alice habe ich schon mal gesagt. Finn, rate mal, wie viel der durchschnittliche Mensch, der jetzt sagen wir mal so unsere Generation ist, an seinem Lebensende an seinem Handy verbracht hat. Wie viel Zeit?
Boah, ich finde schon, wie viele Jahre.
Also es sind so circa 15 bis 18 Jahre.
Fuck.
Und wenn du dann stirbst und es steht wer vor dir und sagt, du kriegst 15 Jahre jetzt noch dazu, aber du darfst nie wieder ein Handy anfassen, würden die allermeisten Leute sagen, ja fix. Fix, gib mir nur 15 Jahre. So geil, ich lebe nur 15 Jahre, ich brauche doch kein scheiß Handy. Und das muss man sich mal so ein bisschen vorhalten. 15 Jahre, die man damit verbringt, dass man sich vergleicht mit fremden Menschen, die eigentlich in echt gar nicht so real, nicht so existieren. Ist eigentlich irre. Fiebertraum.
Ja, schon mal. Aber traurige Realität. Also ich habe selbst irgendwann in der Wettkampfphase, das ist bei mir mein Laster, in der Wettkampfphase, du teilst halt mehr von deinen Wettkampfathleten, von den Wettkämpfen an für sich, von den Reisen. Du schaust bei anderen Coaches und eben auch Athleten, wie es bei denen läuft, beziehungsweise guckst einfach, ne? Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich hatte erstmal einen Schock, weil ich dachte, ich verbringe 8 Stunden am Tag auf Instagram. Da habe ich gesehen, okay, das sind 8 Stunden in der Woche, was für andere ja wirklich nichts ist. Mich hat das in dem Moment so erschrocken, dass ich mir dachte, Alter, 8 Stunden, so wie oft sitze ich da und denke mir, ich habe gar keine Zeit, ne? Und ich habe es jetzt letzten Endes so gehandelt, ich lösche die App tatsächlich täglich und lade sie dann aber auch bewusst runter, weil alleine mal jedes Mal wieder in den App Store reinzugehen und bewusst Instagram runterzuladen, kostet dich einfach schon mal deutlich mehr Schritte, bei denen du Nein sagen kannst, okay, ich lade das jetzt gerade einfach nur runter, weil mir langweilig ist, weil es mir gerade nicht gut geht und ich mich irgendwie ablenken möchte, stimulieren will, wie auch immer. Oder lade ich gerade Instagram runter, weil ich dort wirklich was nachschauen möchte oder irgendwem schreiben will. Das sind ganz, ganz andere Gründe einfach. Und so funktioniert das gut für mich. Ich sage jetzt nicht, dass das die Pauschallösung für alle ist, wahrscheinlich für die wenigsten. Aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also einfach die App löschen und am Abend, wenn du wirklich mal mit all deinem Scheiß fertig bist, ihr glaubt nicht, wie viel Zeit ihr eigentlich habt, ne, wenn ihr mal so nicht am Handy seid, wie viel man eigentlich erledigen kann in der Zeit. Und jeder Mensch, der mir mit, oh, wie kann man produktiver sein, kommt, hey, ich sag dir wie, es wird dir nicht gefallen, aber leg dein fucking Handy weg. Ja. Und du wirst mal all die Termine, die du seit Wochen aufschiebst, easy erledigt kriegen. Ganz einfach.
Ja, das stimmt. Es gibt übrigens, ich habe so eine App für alle, die zuhören, die heißt, ich glaube, One Second oder so. Da kann man einstellen, wie lange man warten muss. Und ich habe es jetzt teilweise wirklich auf eine Minute. Das heißt, wenn man auf Instagram draufklickt, musst du eine Minute warten, bevor du reinkommst. Und das hält dich halt so ab von diesem sinnlosen Gewohnheitsscrollen, wenn du, keine Ahnung, vor dem Gym noch im Auto sitzt und irgendwas nachschauen willst und dann bleibst du wieder 10 Minuten hängen oder so ein Scheiß. Weil wenn du wirklich eine ganze Minute warten musst, da überlegst du es dreimal. In dieser eine Minute, da denke ich mir, na, geh, da gehe ich jetzt ins Training so. Also, ich habe eine Frage gekriegt. Was sagst du, weil das Thema gerade so hot ist und jeder drüber redet, was sagst du zum Abwerben von Coaching-Kunden?
Abwerben von Coaching-Kunden.
Beziehungsweise, was definierst du als Abwerben? Weil ich habe das Gefühl, du darfst ja heutzutage nicht einmal mal Backstage wen grüßen, weil das ist Abwerben. Alice, ich habe letztens eine Athletin für dir Backstage eine Frage über Wellness-Frontpose beantwortet.
Die Tochter Annika. Ist sie jetzt bei dir oder was? Wer du
sagst mal Annika.
Und so, der Annika mal, ich muss sie jetzt fesseln. So. Na, ganz ehrlich, ich finde halt, irgendwie lebt unser Geschäft, also nicht von, es ist unser Business so. Und das, ich glaube, wenn jemand jetzt von mir gehen würde, würde ich mir nicht Gedanken machen, boah, fuck, wer hat den abgeworben? Sondern ich würde überlegen, okay, was kann ich vielleicht besser machen? Oder was war nicht optimal, dass derjenige überhaupt überlegt zu gehen so? Und nicht bei dem anderen da rumpöbeln und denken so, ja, okay, jetzt hat er meine Kunden abgeworben. Es ist normal, dass mal jemand geht aus dem Coaching-Team. Also, weiß ich nicht. Ich finde so dieses, also das ist mein Take dazu.
Ja, ich finde, es gibt halt schon Coaches, die irre sind, die sehen irgendwen, starten drauf los und sagen sofort, dein Coach macht XY Scheiße. Und da denke ich mir so, ja, okay, finde ich jetzt moralisch nicht so ganz cool. Aber andererseits, ja, wen juckt die Moral? Also ich mache sowas persönlich jetzt nicht, aber ist halt trotzdem auch nur ein Business. Manche Menschen scheißen da halt drauf. Aber ich denke mir so, es wird ja jetzt sogar schon als Abwerben gewertet, wenn man einfach, keine Ahnung, vielleicht kenne ich einen Athleten privat, der fragt mich irgendwas oder keine Ahnung, ich antworte halt einfach drauf. So, ich mache das so und so und ich sage so, keine Ahnung, ja, ich würde es halt so und so machen, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann ist es direkt Kunden abwerben oder versucht es abwerben. Ist gerade so ein heißes Thema, finde ich. Irgendwie ist das gerade die letzten 2-3 Jahre voll extrem worden.
Ja, also es gibt halt wirklich Leute, die das aktiv als, ich habe es mal bezeichnet, als ekelhafteste Form der Kaltakquise.
Ja.
Wenn du halt wirklich Leute, sei es auf Social Media anschreibst oder in Real Life auch, was heißt dazu drängst, aber deren Coach enorm schlecht redest und das nicht wirklich mit Hand und Fuß im Sinne von, okay, der Coach, der macht da wirklich was, was zu enormen gesundheitlichem Schaden führen kann. Und auch dann, es ist verwerflich, ne? Also, ich mische mich in sowas nicht ein. Kann schon mal sein, dass mir irgendwie was rausrutscht. Ne? Am Ende sind wir nur Menschen und in einer Unterhaltung, jetzt mal zum Beispiel, ich unterhalte mich mit irgendwem über sein Stack-Design. Ich fange solche Gespräche nie an, die Leute irgendwie schon von sich aus. Und dann haut die Person mal so raus, was sie knallt oder auch, keine Ahnung, wie viel Insulin sie ballert zu Zeitpunkten, die völlig random sind. Und ich stehe dann halt da und sage, das ist Schwachsinn, ja. Dann würde ich ja auch im Prinzip die Arbeit des Coaches zum Beispiel kritisieren. Ich finde, das ist nicht direkt abwerben, wenn du wirklich argumentieren kannst, warum etwas keinen Sinn macht. Trotzdem so mind your own business. Also das finde ich persönlich ist da das Wichtigste. Die Coaches da draußen sollten alle eher darauf achten, dass sie ihre eigenen Athleten zufriedenstellen. Und gar nicht so sehr auf Werbung gehen. Ja, also ich meine es jetzt auch prinzipiell so dieses, hey, ich habe nur noch 2 Coaching-Plätze frei, wo wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Ja? Weil Bro, wenn jetzt heute 3 Leute bei dir anfragen und du bist fein mit denen, dann nimmst du alle 3. Tu nicht so. Nur das Ding ist, wenn es halt daran geht, dass du andere Leute abwirbst, aber deine eigenen Athleten eigentlich voll auf die Fresse kriegen die ganze Zeit, weil sie mehr oder weniger auf deine Masche reingefallen sind. Ich kenne eine, nee, okay, ich sag nicht mal welches Geschlecht, das habe ich jetzt eigentlich schon, indem ich kenne eine Person, so, ich kenne eine Person, die Real Talk Leute anschreibt und so richtig bis schon fast eine Bindung da ist, dann mit den Leuten Kaffee trinken geht und so weiter. Und und dann mehr oder weniger probiert, diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie doch zu ihr ins Coaching sollen.
Was ist hier so ein Zeitaufwand auch, dass ich so mit dich da.
Das Coaching ist arschteuer.
Guck mal, das meine ich ja. Also in der Zeit könntest du deine eigenen Athleten betreuen und machst es halt nicht, weil du da dran bist, irgendwen abzuwerben oder jemanden anzuwerben. Kann ja auch eine Person sein, die gar keinen Coach hat, ne? Ich judge das gar nicht mal unbedingt so groß, weil mich interessieren andere Coaches, nicht die Bohne. Ich bin halt echt ganz oft auf die Schnauze gefallen mit anderen Coaches, wenn ich irgendwie Content mit denen machen wollte, weil sie entweder unzuverlässig sind oder dann hinterrücks über einen schlecht reden. Deswegen halte ich mich sehr, sehr, sehr aus dieser Szene fern. Ich habe da echt keine Lust mehr drauf, jetzt auch mit Personen, mit denen ich zuletzt irgendwie Podcasts aufgenommen habe. Es geht dann irgendwie immer hinterrücks und ich finde sowas, ich hab da echt keine Lust drauf, ich will einfach meinen Job machen. Und das denke ich mir dann halt auch wieder, würden die Leute einfach ihren Job vernünftig machen, gucken, dass ihre Klienten zufrieden sind, dann kommen von ganz alleine neue Klienten. Ja, so, ich habe immer die meisten Athleten bekommen, wenn es mir scheißegal war, ob ich neue Athleten bekomme. Ja. So, du machst einen ganz anderen Content, so mit viel, viel weniger Druck. Du stellst deine Leute zufrieden und ganz ehrlich, ich habe nach jedem Wettkampfwochenende, kriege ich über die Woche darauf mindestens 2-3 Coaching-Anfragen, alleine, weil die Leute sehen, wie ich meine Leute betreue. Ja. Mit wie viel Herz, mit wie viel Empathie, mit wie viel Energie. Und dann nehme ich solche Menschen sehr, sehr gerne an. Und wenn halt irgendein Coach an dem Tag wirklich absolute Mistleistung vollzieht, seinen Athleten irgendwie beschimpft oder sonst irgendwas, auch alles schon mitbekommen, und der Athlet entscheidet sich dann halt nach so einem Wochenende, nee, ich gehe lieber zu Finn, weil ich gesehen habe, wie der seine Damen und Herren Backstage betreut. So, Bro, dann liegt der Fehler bei dir. Und du hast es eigentlich richtig gesagt, Alicia, erstmal auf sich selbst schauen, hey, hätte ich irgendwas besser machen können? Und dann, wenn die Antwort lautet nein, schließ das Kapitel ab. Verdammte Scheiße, schließ es einfach ab. Ja, weil es passiert einfach, kannst da am Ende dann eh nichts gegen machen. Und wenn sich Athleten von dir abwerben lassen, dann denke ich mir auch immer, sind das doch, entweder waren die unzufrieden vorher, ja, oder sind mental so instabil, dass sie vielleicht wirklich gar keinen Coach bräuchten, sondern einen Therapeuten. Ja. Also ich bin dann eher so eingestellt, dass ich mir denke, ja, okay, hey, alles cool. Wenn mir jetzt auch jemand schreibt und will das Coaching bei mir beenden, dann trachte ich diesen Menschen nicht nach. Ich bin froh, dass sowas sehr, sehr selten vorkommt. Trotzdem kommt es halt vor, egal wie gute Arbeit du leistest. Und das ist okay. Ja. Ich glaube, viele sind da ein bisschen zu emotional mit und ich coache auch recht. Also ich bin auch sehr emotional invested, aber dann halt nicht bei so einer Situation. Da muss man dann einfach sagen, hey, okay, ist, wie es ist. Ich finde das echt räudig, wenn Leute probieren, meine Arbeit schlecht zu reden, weil meistens sind das immer die Kandidaten, die echt selbst am wenigsten Plan haben. Ich bekomme dann halt auch die Nachricht von meinen Athleten, hey, XY hat mich angeschrieben. So, dann weiß ich ja schon, die kommen zu mir, weil sie mir vertrauen. Und dann kann ich das rechtfertigen. Wenn jemand nicht zu mir kommt, sondern einfach straight zu dem Coach rübergeht, dann denke ich mir auch so, hey, okay, komm, fuck you, mach dein Ding, sei glücklich und that's it. Also, ja, das Ganze einfach mal ein bisschen lockerer sehen. Und ich glaube, dann hast du auch wieder mehr Spaß an deinem eigenen Job. Sonst hängst du ja den ganzen Tag auf Social Media und denkst dir, oh Gott, hoffentlich wirbt keiner meiner Athleten ab. Guess what, es passiert halt, ja. Dann kannst du nicht wirklich was dagegen tun.
Ist wirklich so. Ich denke mir dann auch oft so, wenn man so in Angstgefühl lebt, dass irgendwer mal deine Athleten vielleicht abwerben könnte. Das sagt ja sehr, sehr viel über einen selber aus. Sehr, sehr, sehr. Wenn ich dauernd Angst habe, dass jeder Trottel, jetzt mal so fies gesagt, zu meinem Athleten irgendwas Nettes sagen kann und der dann sofort zu dem geht, naja, okay, dann ist vielleicht irgendwie ein Problem in meiner Arbeit und in meiner Leistung da. Weil so denke ich mir, die meisten Athleten würden sich, keine Ahnung, auch wenn sie sich von einem anderen mal einen Tipp einholen oder so, sie verlassen dich dann ja nicht. Du kannst ja verschiedene Meinungen kombinieren. Wenn ich da direkt das Gefühl habe, mein Athlet verpisst sich jetzt. Ja.
Ja, also ich bin da halt auch von der Persönlichkeit her jemand, der, ich bin halt nett zu Menschen und ich sag wirklich straight heraus, wenn da jemand steht und ich denke mir, holy fuck, siehst du gut aus. Ich drop das. Und die meisten Leute sind auch echt schockiert, weil sie damit vielleicht in dem Moment nicht rechnen. Jetzt gerade erst heute im Gym. Ich bin ein Typ, der eine Freundin hat und ich habe einer Frau ein Kompliment für ihr Aussehen gemacht, wohlgemerkt. Ja, ganz schlimm. Ich habe da aber gar keine Hintergedanken bei. So, ich sage das einfach, ich habe ein super ästhetisches Auge. Also ich finde auch Architektur oder andere Dinge, Natur, generell solche Dinge unfassbar schön. Und wenn ich sowas sehe, dann sage ich das, weil die Leute, die freuen sich darüber. Wenn ich mal ein Kompliment mache, dann ist ja die Frage, mache ich ein Kompliment oder auch einen Tipp? Gebe ich einen Tipp? Mache ich das mit Hintergedanken oder ohne Hintergedanken? Ja. Und wenn man einfach lieb zueinander ist, ja, und dann die Leute sich denken, hey, der hat mir damals ein Kompliment gemacht, ich fand ihn sehr sympathisch, der kommt mir kompetent rüber, ich kann mich mit ihm gut connecten, dann will ich zu dem ins Coaching. Jo, dann ist es halt so. Aber dann liegt das Problem vielleicht auch wirklich eher am anderen Coach, weil er halt vielleicht nicht so drauf ist, weil er sehr verbissen ist oder Druck auf seine Athleten ausübt, eigene Ideale auf seine Athleten ausübt, ne? Also was, und das ist, man kann es am Ende nicht beeinflussen, wer kommt und wer geht. Konzentrier dich auf die Leute, die bei dir sind und nicht, wer potenziell kommen könnte und nicht, wer potenziell gehen könnte.
Das stimmt. Das heißt, ich darf mich jetzt gar nicht mehr besonders fühlen, weil du mir gesagt hast, dass mein Pony mir gut steht. Jetzt haben wir gedacht, das war was Besonderes. Und jetzt sagt er, macht dauernd irgendwelchen Menschen Komplimenten. Und der Natur und der Architektur.
Ich meine das ja auf volles Ernst. Ich meine das ja wirklich aus meinem tiefsten Herzen, meinem Ernst. Ja. Ich würde wirklich, ich knabber niemandem voll mit, ich mache niemandem Komplimente, wenn es nicht stimmt. Wenn meine Athleten auch zum Beispiel so nach Feedback über ihre Form fragen und ich bin halt in dem Moment nicht der Ansicht, dass sie gerade gut aussehen, dann sage ich das auch, ja. Also nicht im Sinne von, nee, du schaust scheiße aus oder so, aber dann gebe ich halt meine ehrliche Meinung dazu. Und ich würde es mehr Leute machen, die Welt wäre cooler, die wäre viel, viel cooler, ja.
Ja.
Und ganz oft kenne ich das so, man ist mit Menschen unterwegs und dann kommt so, ey, hast du den gerade gesehen? Der sah voll gut aus, ja. Oder, boah, hast du die Hamstrings von dem Classic-Athleten da hinten gesehen? Hey, geh doch zu dem hin und sag dem das. Was macht mich das, ob du den jetzt schön findest? Geh doch zu der Person, die freut sich doch viel mehr. Mir ist das gleich, ja. Und ich glaube wirklich, das wäre alles deutlich entspannter, wenn wir da so rangehen würden.
Und letztens auch, wie heißt deine Vegas nochmal, die jetzt geschaut ist?
Kilea?
Ja, der habe ich auch geschrieben, weil ich habe dein YouTube-Video geschaut und dann habe ich kurz mit ihr irgendwas hin und her und dann musste ich, weil sie ist so hübsch und dann musste ich ihr das auch einfach schreiben. Sie so, oh, danke, sie habe ich so. Sie soll dich
freuen. Sie ist auch einfach, sie ist so süß. Glaub mir, jedes Mal, wenn sie irgendwas sagt oder so, das ist so herzerwärmend einfach. Das ist so ein süßer, kleiner, hübscher Mensch und ich weiß, ich will die auch jedes Mal knuddeln, wenn ich sie sehe. Sie ist so toll, aber das sagen halt so viele, dann auch wie sie am Showday aussah, ne, mit dem Make-up und diesem Bikini, das war alles einfach, es hat so gut gepasst und die Frau verdient jedes Kompliment, weil sie einfach, also ich habe keine Worte dafür, das ist so schön und dann kann man sowas auch einfach mal sagen.
Ich glaube aber leider, dass es auch so ein Gesellschaftsding heutzutage ist, dass es einfacher ist, in negative Sachen zu fokussieren und negative Kommentare rauszuhauen und sich auf Hate zu fokussieren oder was alles blöd ist oder anstatt mal freundlich und nett im Umgang mit anderen Menschen zu sein. Ist immer so dieses, das ist so schade, weil wir hätten es alle einfacher, wenn wir zu uns selber netter wären, das ist schon das Erste, und miteinander netter wären. Anstatt uns immer zu bekriegen, so.
Das sage ich dir ab sofort in jedem Check-in.
Ah, ich habe mir gerade gedacht, die alte redet jetzt drüber, das Leben wäre leichter, wenn wir zu uns selber netter wären. Morgen in der Früh schaut sie mir dann, ich bin so fett und ich bin so schier. Ich kleiner 12-jähriger Junge.
Ich habe ein Female extra nett geschrieben. Ich mache das alles mit mir selber jetzt aus.
Ich weiß nicht, ob das besser ist. jetzt schreibst du es nicht ihm, sondern stehst vor dem Spiegel, schaust dich an und sagst so, du hässliche Schlampe, du Ekelraub. Und da denkst du so, hättest mir doch Hamburg schon, ich mach das mir selber aus.
Ich habe so zwei Persönlichkeiten. Die eine, die ist rational, die weiß und die Art, ja, manchmal.
Ich auch.
Und ganz jedem Menschen so. Jeden.
Ja, aber mein Kopf ist so laut, ich werde nicht auseinander gerade und er ist nicht nett zu mir. No.
Du bist dein Kopf bis zu einem gewissen Grad. Das ist so
triggerig. Einfach ab.
Ich meine, es wird funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Outcome ist, den du haben willst. Aber who am I to judge?
Ich finde es auch da immer tatsächlich sehr lustig, wenn meine Athleten sich genau mit solchen Dingen nicht bei mir melden, weil sie mich damit nicht belasten wollen. Wo ich mir denke, hey, Alicia, wenn du jetzt gerade Probleme mit deinem Selbstwert hast, dann bekomme ich ja dadurch nicht Probleme mit meinem Selbstwert. So, das belastet mich genau null. Ja. So, du schreibst mir was, ich antworte dir darauf, ich gebe dir einen sinnvollen Input, that's it. Ja, und ich auch das macht meiner Meinung nach wirklich vom Charakter her irgendwo einen guten Coach aus, ist, wenn du nicht da sitzt und dir denkst, oh, hat der schon wieder. So, das bringt nichts. Also natürlich, initial habe auch ich mal so Gedanken, wenn mir ein Athlet irgendwie 5-mal in der Woche Fragen stellt, wo ich mir denke, Alter, dass du dir das nicht selber beantworten kannst. Ne? Aber es ist mein fucking Job. So, und dann sitze ich einfach mal da und versucht nicht, das zu emotionalisieren, weil du emotionalisierst es ja schon. Ja? Und ich gebe dir dann rational Feedback zu deiner Form. So, ich vergleiche deine Bilder 1:1 von 4 Tagen Unterschied und sage dir, hey, man ist maximal ein bisschen voller, ein bisschen mehr Unterbauchwasser. Du stehst da, kann dir auch gerne sagen, wie fürchterlich deine Haut aussieht mit deinem fleckigen Tan. Ja? Das sind alles so Dinge, so, das siehst du halt nicht. Ja? Du fokussierst dich auf die neue Hautfalte, die dazu gekommen ist. So, und nicht auf das Bigger Picture. Aber ja, auch da als Coach hast du eigentlich die Möglichkeit, über sowas zu stehen und dann einfach nur mal einen ruhigen Kommentar dazu zu geben, der vielleicht nicht so emotionalisiert ist, weil ein Athlet schon emotionalisiert ist. Ja.
Ja. Ich lerne mich nicht aus Emotionen zu handeln, deswegen vielleicht melde ich mich noch, vielleicht auch nicht. We will see.
Einer von uns zwei kriegt heute noch eine Nachricht. Ich hoffe, du bist, na Spaß, ich kriege immer gerne Nachrichten von dir.
Darf sich gerne melden, Alice.
Hatte. Ja, ich weiß.
Gut.
Hab mich bei Vanessa gemeldet.
Das ist schon mal gut.
Schon mal gut, ne? Gut. So. Ich habe auch eine Frage, weil wir jetzt bei Abwerben waren. Wie steht ihr, okay, das ist keine deutsche Frage, ja. Anni, doch, wie seht ihr das Konkurrenzdenken in der Coaching-Szene? Weil das passt jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen zu dem Thema.
Du darfst anfangen.
Ey, guck mal, ich finde es so geil, weil das Konkurrenzdenken der Coaching-Szene, das findet ja wirklich auch wieder nur auf Social Media statt. In Real Life. Ja. Grinsen sich alle in die Fresse, geben sich jedem die Hand und alles ist cool. Und auf Social Media herrscht absoluter Krieg. Ja. Gut.
Ich finde aber, ja, okay, sind vielleicht vorne rum alle nett, aber ich kriege auch ganz viel hintenrum mit, dass Leute, die dir nett ins Gesicht grinsen, hintenrum dann, wenn du 2 Meter weg bist, so über dich reden. Also, das ist nicht nur auf Social Media, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist ja aber dann auch wieder normales Sozialverhalten des Menschen. So, du suchst ja in dem Moment dann auch einfach nur nach Menschen, die das Gleiche denken über eine andere Person, um dich dann vielleicht auch ein bisschen besser oder bestätigt zu fühlen in dem. Ja, es zeugt immer nur von eigener Charakterschwäche. Und das war jetzt hier mal gar nicht so alles auf irgendwie Beef zwischen, keine Ahnung, Max und Justin oder sonst wem bezogen. Das schert mir alles nicht, ja. Sondern wirklich das Konkurrenzdenken im Sinne von auch, wer macht mehr Pro-Cards als der andere, wer macht mehr Pacings und whatever. Ich kenne so viele Coaches, die völlig die Freude am Coach-Dasein verlieren, an diesem ganzen Jahr über, wo die eigentliche Arbeit passiert, weil sie bei ihren Wettkämpfen sich nicht die Platzierungen bekommen, die sie sich vielleicht erhofft haben. Und das hat immer auch einen ganz faden Beigeschmack, wenn Leute instant was posten vom Showday, wenn sie halt einen First Place gemacht haben und vielleicht gar nichts posten, wenn es ein zweiter Platz wurde oder erst 3-4 Tage später kommt. Hier, mein Athlet hat den 2. Platz geholt und dann kommt automatisch auch die Rechtfertigung dazu, warum es nur ein 2. Platz wurde. Ich denke mir so, Digga, warum musst du dich jetzt dafür rechtfertigen, dass es nur, in Anführungszeichen, ein 2. Platz wurde? Auch da denken wir mal alle zurück an unsere ersten Wettkampf-Seasons als Coaches. Da hätte man sich gefreut wie noch was über ein Second Place. So, ja. Vielleicht gibt's auch da wieder den Coach, der schon ab der ersten Saison an First Places geholt hat. Hey, congratulations, du Motherfucker. Aber, ja.
Ja, wir haben bei der ersten Saison einen 1. und einen 2. Platz mit 2 verschiedenen Athleten geholt.
Stabil.
Warte, danke.
In der ersten, in meiner allerersten Wettkampfsaison, da wussten wir nicht mal, bei welchen Verbänden man sich da anmelden kann. Ja, so war das 2019. Und worauf ich da hinaus möchte, ist einfach, du wärst fucking froh über einen 2. Platz. Und nur weil du jetzt halt inzwischen 1-2 Pro-Cards hast oder vielleicht auch mehrere Pro-Athleten grundsätzlich betreust, du freust dich nicht mehr darüber, wenn, keine Ahnung, dein First-Timer gerade einen 2. Platz bei irgendeiner Show geholt hat oder einen 3. Ja, oder auch nur einen First-Call-Out. Und das macht's so kaputt, weil die Leistung von dem Athlet ist ja nicht weniger dadurch, weil das Teilnehmerfeld und so weiter oder das, was der Judge sehen will, kannst du nicht beeinflussen. Aber nur weil du deinen Selbstwert irgendwie inzwischen über die Pro-Cards definierst, die du da geholt hast, fällt das so völlig hinten ab. Ne? Die Leute bekommen nicht mal eine Erwähnung teils oder bekommen wirklich nur so was ganz, ganz Unterschwelliges. Ah ja, wurde heute 2. Platz, Punkt. Ja. Oder dann halt die Rechtfertigung dazu, warum es nicht der 1. wurde. Ey, come on. Aber wie gesagt, mal Konkurrenzdenken. Ich finde, es ist eigentlich, wenn du immer nur bei anderen schaust, so, dann stimmt was mit dir selber nicht.
Ja.
So sehe ich dasselbe. Bist du. Ja, ich würde also circa so sagen. Ich finde es aber auch wirklich lustig, dass einfach Backstage oder generell bei Shows, ich habe das ganz, ganz selten erlebt, dass wirklich Coaches zueinander extra ungut sind oder auch Athleten. Also, dass man da zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Athlet A will sich irgendwie ein Widerstandsband ausborgen oder so. Eigentlich geht es meistens so ab, dass alle sehr, sehr supportive sind und die Coaches auch gegenseitig helfen und sagen, hey, scheiße, hast du vielleicht, keine Ahnung, noch ein Salz mit oder so. Und der andere Coach sagt, ja, sicher. Oder kannst du bei meinem Athleten schon auf das unterschauen? Ja, sicher, kein Problem. Sicher gibt es immer wieder mal Ausreißer, aber ich würde sagen, die breite Masse ist eigentlich schon freundlich und hilfsbereit. Außer man ist halt selber unfassbar unsympathische Person. Kann auch passieren.
Ja. Wir machen am Ende einen absoluten Randsport, der gesellschaftlich nicht unbedingt angesehen ist. Viele werden mehr oder weniger dafür belächelt, dass sie Bodybuilding machen. Manche haben wirklich Probleme mit ihrer Familie, weil sie Bodybuilding machen. Wir kommen von Essstörungen, Drogensuchtsvergangenheiten, Misshandlungen zu Hause. Jeder hat so sein eigenes Päckchen und wir haben irgendwie alle zu diesem Sport gefunden, der ja eigentlich ein absoluter Einzelsport ist. Und irgendwie ist es trotzdem so am Miteinander, Form von Community. Aber die wenigsten sehen das so, sondern es ist halt trotzdem irgendwie nur so dieses Gegeneinander und das ist sehr, 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 sehr schade. Wenn wir uns da einfach auch auf Social Media ein bisschen mehr supporten würden, ja, wäre das schon echt cool. Und in Real Life ist es dann eh wieder entspannter. Also auch da, wer das Gefühl hat, dass Bodybuilding-Szene böse ist, Leute einfach mal ein paar Tage wirklich nicht auf Social Media verbringen, geht's ins Gym und dann merkt ihr, wie böse die Bodybuilding-Szene ist, ja. Und dass das eigentlich das, worauf es dann am Wesentlichen auch ankommt.
Ich meine, irgendwo Konkurrenz belebt das Geschäft halt auch, wie bei allem anderen so, weißt du, ist ja auch irgendwo ein Stück weit normal, aber ja, ich finde, so wie du sagst, wir machen alle dasselbe so, wir haben alle irgendwo mit dem Sport angefangen, weil wir wahrscheinlich irgendein Päckchen zu tragen haben und uns da irgendwie reingefuckt haben und das dann halt unsere Leidenschaft am Ende geworden ist und ich finde es halt schade, dass man sich so bekriegen muss und ich finde es auch. Also aktuell ist es mir ein bisschen über drüber, was so abgeht, weil ich mir denke, fahrt doch alle mal ein bisschen runter. Anstatt euch gegenseitig wieder die Köpfe abzuschlagen, könnt ihr doch einfach mal alle zusammenhalten und das vorwärts bringen, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr so ein Randsport sind und uns nicht gegenseitig die Köpfe eindünnen kümmern müssen. So.
Ja.
Ich denke nicht, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Je populärer der Sport wird, desto schlimmer wird es werden. Das ist eben immer so. Und es ist ja irgendwo auch menschlich so.
Ja.
Ich denke, man muss einfach selber wissen, mit welcher Intention man als Athlet oder als Coach das Ganze macht, ob man das für sich selber macht, ob man es für seine Athleten zum Beispiel macht oder nur damit man cool dasteht, weil ich bin ja ein Coach, der gute Platzierungen geholt hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann kann man da super viel Spaß haben und das genießen. Im Endeffekt ist man trotzdem ein bisschen selber verantwortlich dafür, aus welcher Perspektive man sieht oder in welche Perspektive man sich reinstellt. Ich kann mir bei einer Show zu den Coaches stellen, die ich nicht mag. Gibt's, stellt euch vor, es gibt Menschen, die mag ich nicht backstage, dann gehe ich ein bisschen aus dem Weg. Und dann gibt's welche, die ich mag, wo ich mir denke, ja cool. Und dann stelle ich mich halt zu denen. Ich muss mir ja dann nicht, keine Ahnung, mit jedem super freundlich tun und so. Ich glaube, das ist so das, was mich ja so ein bisschen nervt. Dieses mit jedem Best Friends sein müssen und so, ist ja voll okay, wenn du das nennen hast. Du kannst einfach nur oberflächlich freundlich sein zu Menschen, die du nicht wirklich kennst oder so. Und fertig. Muss ja nicht jeder der BFF sein.
Ich glaube, ich wirke tatsächlich für sehr viele als absolut unsympathisch auf Social Media, wie aber auch Backstage, weil ich sehr wenig Menschen nach Kontakt suche, weil ich mich zu sehr wenig Leuten stelle, weil ich viele auch ignoriere, teilweise gar nicht grüße. Und ganz ehrlich, das ist erstens absolut meine Sache, das hat auch nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein Problem mit dir individuell als Person habe, aber ich habe an dem Tag einfach Besseres zu tun, als mich da jetzt mit jedem Menschen gut zu stellen. So, I don't care, wer da steht und ob wir mal auf Instagram miteinander geschrieben haben oder so. Du kannst mir ja gerne ansprechen. In dem Moment, wo du mich ansprichst, merkst du, ich bin gar kein Arschloch, ja, aber vielleicht auch schon, mal gucken.
Kommt davon leer.
Genau. Nur es ist doch völlig bescheuert zu erwarten, dass man sich da jetzt hinstellen muss und mit den Leuten auf cool tun muss und dann muss man gleich ein Foto machen und nee, ein Scheiß. Also, wir kommen da hin, weil jeder hat irgendwo ein Ziel an dem Tag oder verfolgt ein Ziel an dem Tag. Und mein Ziel ist es ganz, ganz selten, mich einfach nur mit Menschen cool zu stellen und zu connecten. So, ich connecte mich sowieso mit den Leuten. Das muss man dann jetzt nicht aufs Aktivste tun, das passiert recht passiv und man spricht miteinander oder halt eben auch nicht. Manche grüße ich, obwohl ich sehr wenig mit ihnen zu tun habe und manche grüße ich nicht, obwohl ich auch teilweise echt close mit denen bin. Aber es kommt an dem Tag halt gar kein Gespräch zustande und das ist auch in Ordnung. Nicht gleich zu tun, dass man, also nicht gleich was damit zu tun, dass man jemanden hasst oder so, sondern gerade einfach keinen Kopf hat für diesen Menschen. Meine Güte.
Ja, sehe ich auch so. Ja, ich hätte eine interessante Frage noch. Mir hat eine gefragt, wieso wird über PED-Use von Frauen selbst so wenig gesprochen? Ich habe den Eindruck, dass, wenn drüber geredet wird, eher Männer drüber reden. Und meine Antwort drauf ist, also ich persönlich würde sagen, die meisten Frauen sprechen, glaube ich, nicht gern drüber, die selber enhanced sind, weil trotzdem irgendwie sie manche noch so ein bisschen schämen oder ihre Netty-Dings so ein bisschen beibehalten wollen, habe ich schon besonders bei so Bikini-Athletinnen, also oder Leuten, Mädels, die halt nicht, denen man es nicht auf den ersten Blick ansieht, habe ich manchmal so das Gefühl, die wollen nicht drüber reden, weil sie gar nicht zugeben wollen, dass sie irgendwie unterstützen. So. Ich kenne da schon einige in die Richtung. Mhm. Und zweite Sache ist, weil sie die meisten Frauen selber überhaupt nicht auskennen, was sie eigentlich treiben und generell sich super wenig Coaches auskennen und dann halt oft so ist, dass die Bodybuilding-Szene doch männerdominiert ist, würde ich sagen, von den Coaches. Es gibt auf jeden Fall mehr Männer als Coaches und mehr Männer, die irgendwie mit PEDs was am Hut haben. Und das wäre jetzt meine Antwort drauf, oder?
Ja, und hört sich jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen hart an. Es gibt nicht nur mehr Männer, sondern halt auch mehr gute Coaches, die männlich sind. Also das ist halt einfach eine Tatsache, weil du dir anguckst, wer zählt zu den Top-Coaches? Es sind halt Männer. Ja. Und die sprechen dann darüber. Und ganz viele Frauen wissen halt wirklich nicht, was sie da treiben, wollen sich damit nicht befassen. Es gibt natürlich auch viele Männer, die sich damit nicht befassen wollen und sich da absolut nicht mit auskennen. Nur das Wissen über Female PED-Use und generell androgenen Missbrauch oder grundsätzliche Substanzen, die man als Frau konsumieren kann oder konsumiert, ist halt einfach sehr, sehr gering. Es ist irgendwo, habe ich schon gesagt, das Charme behaftet, weil es vielleicht auch für viele dann so wirkt, als würde die Leistung schmälern oder so. Ja, jetzt nur, weil ich Enhanced bin, heißt ja, oder denken die Leute dann, dass ich mehr oder weniger den Arsch aufreiße oder dass ich noch krasser aussehen müsste, als ich es gerade tue. Guess what? Nur weil du ein bisschen Oxa frisst, wirst du nicht gleich die nächste Bikini-Olympia. Cool wär's, ne? Aber auf der anderen Seite auch nicht. Weil da sind halt einfach viele Faktoren, die mit reinspielen. Der Wissenspunkt ist ein sehr, sehr großer. Ich würde es so cool finden, wenn mehr Frauen darüber sprechen würden. Dann vielleicht auch einfach mit ihren Coaches im Podcast. Ja, können sie ja auch machen, weil dann hast du da immer eine Person, die notfalls eine Falschaussage korrigieren könnte, wenn sie wirklich nicht viel Ahnung davon haben. Aber auch einfach so, ich sag mal, Logbooks mehr oder weniger, wie man es einfach aus der UK-Bubble auch kennt. Das machen aber auch nur Männer, die dann wirklich so in ihre Insta-Caption reinschreiben, was sie so die Woche ballern. Ja, kenn kaum Frauen, die das machen.
Ich glaube aber auch so ein bisschen ist es noch so dieses, du hörst ja auch oft so, ja, in der Bikini brauchst du, also diese Naivität, dass es zum Beispiel NPC-Bikinis alles netti und wenn du als NPC-Bikini-Athletin nicht ohne Stoff-Profi wirst, dann wirst du es eh nicht und du brauchst es alles nett und bla bla bla, dass viele Frauen vielleicht dann auch da so sind und denken so, okay, fuck, ich bin jetzt on und ich bin noch kein Profi und ich darf darüber nicht reden so, weil die Norm macht es ja alles nicht. Ich glaube, viele müssen mal so ein bisschen, ich bin kein Freund davon, das zu verharmlosen. Aufklärung finde ich super, weil ich kenne auch genügend Leute, die, keine Ahnung, Figur-Profi gestartet sind, so, oder also die liegen halt und gesagt haben, nee, ist alles Hähnchen, Reis und Brokkoli. Da bist ja auch irgendwo, also ist es halt auch nicht. Aber auch dieses so, ich habe damals auch immer gedacht, Bikini ist alles netti. Nee, irgendwann wachst du halt mal auf und ich meine, heißt ja nicht, dass alle Bikinis dasselbe drin haben. Es gibt genetische Leute, die brauchen nicht so viel oder grundsätzlich als Frau sonst sich eh nicht verheizen. Aber so dieser Druck oder dieser Irrglaube oder diese Naivität, dieses na Bikini, wenn du da was drin hast, dann bist du eh verloren und hinten runter so. Zum Beispiel. Weil das höre ich ja auch immer noch von oft. Und auch von größeren Coaches, die das so priesen und sagen so, ja, als Bikini, wenn du da als Amateur was drin hast, dann bist du verloren.
Schau dir doch mal an, wie extrem diese Klasse sich entwickelt hat. Also, ich kenne kaum eine Klasse, die sich vom Niveau, von der Muskelmasse, vom Condition her so extrem geändert hat über die letzten Jahre, wie Bikini und Wellness. Ja, das ist halt einfach vom... Das ist echt wirklich surreal teilweise. Wenn du denkst, dass du das nett hier erreichen kannst, das können ganz, 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 ganz wenige. Und das ist auch okay. Wenn du damit ein Problem hast, dann geh vielleicht nicht in die NPC.
Ich meine, es soll jetzt auch kein Freifahrtschein dafür sein, so. Weil zum Beispiel gerade, wenn ich First-Timer habe, den rate ich davon immer ab, so. Weil wenn du noch nicht einmal auf einer Bühne standest und ich weiß, ob das was für dich ist, so, kannst du dir halt auch super viel versauen, ja. Aber so wie du sagst, es ist halt nichts gegen ANWF oder GINBF oder sonst irgendwas, aber guck dir so eine Bikini an und guck dir eine NPC-Bikini an. Das heißt nicht, dass du das machen musst. Meine First-Timer sind alle netti, jetzt auf der NPC gestartet und das ist auch gut so. Aber das heißt halt nicht, dass zum Beispiel auf dem Olympia, die wären ja in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal blöd, wenn die nicht alle mit denselben Mitteln kämpfen würden wie alle anderen so. Heißt nicht, dass die alle zum geht nicht mehr, weil das ist auch die genetische Elite so, aber so dieser Irrglaube, dass Bikini komplett natural, du bis zum Olympia fahren kannst, vertrete ich jetzt halt komplett. Also vielleicht eine von einer Million, vielleicht ja, ja so, aber es ist Leistungssport und auch das in jedem Leistungssport wird gedopt. Glaubst du Fußballer sind alle oder Radfahrer oder sonst irgendwas? Aber da spricht keiner drüber, weil du es halt optisch nicht so siehst, aber sobald es Bodybuilding geht, ist es natürlich alles
Ich würde so gerne wissen, irgendwie so Olympia-Bikini-Mädels, ob vielleicht wirklich in den letzten 5 Jahren mal eine dabei war, die nette war oder die super wenig drin hatte. Mich würde es einfach interessieren. So. Also,
sicher. Nicht, weil also schau dir mal an.
Aber wie, was? Ja.
Wie Bikini
das wäre schon echt interessant.
Bikini vor 6, 7, 8 Jahren noch aussah auf der Olympia. Das ist ja nichts wie
aber jetzt, so, aussehen. Sagen wir mal so, sagen wir jetzt mal so, in den letzten 5 Jahren, mir würde es voll interessieren, ob da wer dabei war, irgendwie so Top 10 oder so, ja, die zumindest nur super wenig drin hat. Einfach interessenshalber, wäre irgendwie spannend. Wahrscheinlich gibt es ein, zwei, die was ihre genetische Elite sind so und einfach super Responder sind. Aber es wäre einfach voll interessant irgendwie.
Ja, also ich denke tatsächlich, also die Fit-Model, da könnte man sich jetzt auch drüber unterhalten, inwieweit das vielleicht ein Eingeständnis der NPC war. Jo, wir haben die Bikini-Criteria ein bisschen verkackt über die letzten Jahre. Wir haben jetzt halt super muskulöse und super harte Frauen und wir kriegen das jetzt vor allem im europäischen Raum. Ja, in den USA wird Bikini immer noch anders gejudged als hier. Ja, aber hier müssen sich die Athletinnen halt irgendwie von der Masse abheben und das kannst du nur, wenn du halt wirklich hart kommst, sehr muskulös bist, beides oder einen absolut geisteskranken Frame hast. Ne? Das sind so die Dinge. Also du musst ja irgendwas machen, um dich aus dieser Qualitätsmasse hier abzuheben. Die Olympians, so eine Ashley Caldwasser oder so, die kennt man sowieso. Ja. Die gehen da raus auf die Show, auf die wird sofort ein Auge geworfen. Die wird meistens auch straight in der first call-out genommen. Weil es halt ein Olympian ist. Und wenn du dich halt beweisen musst hier, dann wird es schwieriger. Ich glaube auch Fitmodel wird sich sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr anders entwickeln. Also auch wieder härter und muskulöser. Es ist normal, weil alleine dadurch, dass wenn du jetzt als Judge da sitzt und du siehst die ganze Zeit nur, ich bin jetzt sehr direkt, fette Fitmodels, ja, oder Frauen, die einfach wirklich gar keine Muskulatur haben und dann kommt da eine, die ein bisschen muskulöser ist oder ein bisschen härter, dann wirst du die eher auf eins setzen tendenziell. Ja, das ist menschlich. Mein Gott, das sind wirklich, Judges sind nur Menschen und ja, die haben da ihr Buch an Kriterien, so und so haben die auszusehen, aber von dort aus gibt es so viele Abweichungen. Wenn man sich jetzt auch mal das Judging gestern von der Pro Muscle Italy anguckt, ne, was ein Jack Sullivan da zusammen gejudged hat, habe ich vorne und hinten nicht verstanden. Am Ende, die gewonnen hat, die hätte ich die ganze Zeit auf der Eins gesehen, die ist nur irgendwie so gut wie nie in irgendwelchen Callouts gelandet. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ein Tarek Elgindi judged wieder anders, der judged recht ähnlich wie ein Tyler Mannion, aber auch da gibt's wieder Differenzen zwischen. Es sind am Ende Menschen und so objektiv kannst du gar nicht sein. Es wird immer irgendwo subjektive Entscheidungen mit reinfließen. Vielleicht stehst du persönlich eher auf Blondinen und setzt eine Blondine höher als eine Brünette. Ja, also auch solche Dinge. Ich glaube, das vergessen ganz viele. Aber ja, es wird halt immer extremer und auch die Fitmodel wird mit Sicherheit dopen. Das sind dann aber halt vielleicht Bikinis, die sich in die Fitmodel stellen, weil sie nicht so gut responden, vielleicht auf Drugs, ja, oder einfach noch nicht die Muskelmasse mitbringen oder das Condition mitbringen. Auch da, also wer Probleme mit Doping hat, soll bitte in getestete Verbände gehen und auch da seid ihr nicht sicher davor, dass nicht gedopt wird.
Das stimmt.
Hast du noch eine Frage, Susi?
Das war eigentlich schon das Spannendste, ehrlich gesagt, weil viele andere Themen haben wir gerade aufgegriffen in der ganzen Konversation, wo wir eigentlich dann die Antwort auf die Fragen wieder drin gehabt hätten. Hast du noch etwas Skandalöses?
Na, skandalös nicht, aber es geht um Umstand. Wenn nicht zu privat, also ich denke mal, dass es auch uns bezogen ist, wenn nicht zu privat, gerne eure Pläne für die nächste Zukunft hinsichtlich Coach-Athleten-Verbindung. Denk mal, dass das auf uns abzielt.
Pläne im Sinne von, was ich jetzt mit dir vorhab.
Ja, ich denke mal.
Okay.
Oder wer?
Also in allererster Linie, ich werde das hier jetzt recht offen, transparent beantworten. Alice, ab dem Punkt, wo du sagst, das geht dir zu tief, dann kann das ja alles rauskarten.
Kündigung ist raus.
Kündigung ist raus. Alice kommt jetzt halt gerade einfach aus einem State, wo sie mental als auch körperlich einfach schon am Ende ist ein bisschen zu extrem dargestellt, aber ja, sehr, sehr belastet. Am Ende ist wirklich zu extrem. Am Ende bist du nicht. Du könntest schon noch pushen, ja. Nur es ist gerade einfach nicht das Richtige für sie. Sie braucht jetzt einfach mal wirklich eine Phase, wo sie klarkommt, ja. Und auch mal wieder so gewisse Prinzipien versteht und auch wieder mehr Selbstwert entwickelt, weil der auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen arg gelitten hat. Das ist da die Number One Prio und ich bin da nicht für verantwortlich. Ich bin einfach kein Therapeut. Ich habe sie jetzt aber zum Beispiel auch zu meiner Teampsychologin verwiesen. Das sind einfach wichtigere Themen, weil du kannst nicht mit einem Athleten, der mental oder körperlich ungesund ist, den irgendwie dazu veranleiten, dass er weiter pusht. Es funktioniert einfach nicht. Es wird früher oder später dazu führen, dass Alicia gar nicht mehr weitermachen kann. Und wenn diese Phase, und da werde ich jetzt auch nicht in der Timeline reinschreiben, jo, bis dahin musst du fit sein und dann ballern wir wieder Oxa rein. Nee, eben nicht. Sondern ich gebe ihr jetzt Zeit, die sie braucht, die sie sich verdient hat, um klarzukommen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, yo, du bist jetzt wieder mental da, dann wird halt einfach trotzdem erstmal eine Aufbauphase folgen, nicht straight die nächste Prep. Ja. Ich sehe Alicia nicht vorm Herbst nächsten Jahres wieder auf einer Bühne. So. Und das weiß sie und ich werde davon auch nicht abweichen. Ich weiß, dass sie mir wahrscheinlich in 2 Monaten ankommen wird und wieder preppen will. Und ich lasse immer gerne mit mir reden, nur wenn die Argumente halt nicht vernünftig sind. Und Alicia braucht halt einfach hier und da noch mehr Fleisch, gerade eben im Oberkörper. Und auch im Unterkörper. Also es muss halt einfach ein gesamteres Komplettpaket ergeben. Und da sollte halt nicht die nächste Prep-Ziel sein, sondern erstmal Verbesserung auf mentaler und körperlicher Ebene. Wenn ich objektiv der Ansicht bin, so, die wurden erfüllt, dann macht man einen Pre-Prep-Cut, guckt, wie schaut's denn wirklich auch unterm Fett aus und von dort aus entscheidet man, ist das jetzt was, was man auf die Bühne stellen kann, braucht sie noch Zeit. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich ihr jetzt sage, sie kann in 2 Jahren starten, dann wird sie wirklich durchdrehen, aber das wird nicht passieren. Werdet wie es heute da auf der Bühne sehen, nur erstmal sind die Prioritäten halt ganz, ganz andere.
Ja, hier habe ich nichts hinzuzufügen. Doch, ab wann bin ich zu fett?
Da wird's noch, geht ja eh jetzt schon, ne?
Ja, schon, ja. Ich mag diese Übergangsphase einfach nicht. Weil das Ding ist, ich weiß ja eh, dass sich alles wieder einpendelt so, aber es fühlt sich alles so off an. Ich mag das gar nicht.
Du weißt halt ganz oft doch einfach nicht, okay, ist das jetzt Wasser, ist das jetzt Körperfett, ist das beides, guess what, das ist immer beides. Wer denkt, dass er ständig nur Wasser zieht, ist wahrscheinlich wirklich fett. Und trotzdem ist auch das okay. Also es hat jetzt einfach gerade keine Daseinsberechtigung. Gerade Frauen vergessen das ganz gerne. Die meisten werden wirklich erst einen funktionierenden Zyklus haben ab einem höheren Körperfettanteil. Ich bin echt kein Fan davon, Athleten Fett zu züchten, weil jedes Fett, das raufkommt, muss auch immer wieder runter. Nur es gibt halt einfach Phasen, da solltest du vielleicht nicht lean und mit dem Sixpack rumrennen, sondern mal wirklich ein bisschen zunehmen, mehr essen und primär performance-orientiert denken und nicht look-orientiert. Weil im Bodybuilding ist es nun mal so, dann, wenn wir am besten aussehen, sind wir am ungesündesten. Niedriger KFA, potenziell noch irgendwelche Manipulationen im Wasserhaushalt und so weiter. Das sind alles keine Zustände, wo es dem Körper gut geht. Ja, am Ende von der Prep sind viele von uns fertig, mental, körperlich. Da sehen wir aber am besten aus. Und deswegen, ich werde dir da keine Zahlen nennen. Ich werde dir da keinen Körperfettanteil nennen, weil der lässt sich sowieso nicht bestimmen. Sondern einfach einen Look, den ich im Kopf habe, den ich mit dir nicht überschreiten werde. Auch da, es kann sich immer alles irgendwo ändern. Es kann sein, dass du jetzt einfach initial einen Bump hast an Körpergewicht und an Körperfett und dann hält er sich. Es kann sein, dass es kontinuierlich mehr wird und es kann sein, dass es zu einer Recomp-Situation kommt, wo du vielleicht wieder ein bisschen Körperfett verlierst. Ja. Da einfach mal weg von dem, was kommen wird, weil du weißt sowieso nicht, was kommen wird und wie es passieren wird. Und mal ein bisschen chillen, klarkommen und vor allem mal auf andere Dinge achten und nicht nur auf Bühnen-Bodybuilding, sondern Bodybuilding. Und zwar vom Building-Part, ganz fett gedruckt, Building und nicht Diminishing, Destroying, whatever, sondern wirklich einfach wieder ein solides Fundament aufbauen.
Na, ich freue mich eh, weil wenn ich so rückblickend überlege, ich habe, glaube ich, noch nie wirklich eine gescheite Offseason. Also ich würde mich schon mal drauf freuen, dass man das vielleicht mal verschissen bekommt, dass ich mal wirklich eine produktive Offseason habe. Ja.
Da hast du die Antwort.
Ja. Aber ist halt nicht leicht.
Niemand behauptet. Ja. Vom Ding her ist es fucking simpel, aber simpel bedeutet nicht einfach.
Cool. so ein guter, nein, es ist nicht der Abschluss, weil ich weiß nicht, hörst du eigentlich ab und an Folgen von unserem Podcast?
Susi muss jetzt auch einen ekelhaften Witz bringen.
Ich gehe gerade auf Reddit.
Aber vielleicht hat der Finn noch irgendeine Porte, mit der abschließen möchte.
Ach so, stimmt. Suche nebenbei schon mal meinen
Witz.
Ich weiß, dass ihr sehr dirty Jokes teilweise zum Schluss raushaut.
Gottlos.
Ja.
Gottlos.
Ich hab keine so coolen Jokes auf Lager. Wahrscheinlich schon welche, die im tiefsten, schwarzesten Humor enden, wo man vielleicht wirklich rauscutten müsste. Aber da müsste ich jetzt auch überlegen und nee, bin zu fried.
Was vielleicht hast du irgendwas Sinnvolles für die Zuhörer zum Thema noch passiert. Genau.
Alter, ich habe jetzt hier 1,5 Stunden plus sinnvolles geredet.
Okay, gut.
Das reicht, Leute.
Okay, ciao. So, jetzt muss ich sein teilen.
Also ich habe schon ein paar lustige Dinge
noch was
gefunden. Aber ich wollte einen Job haben, wo man viele Leute trifft. Ich bin Scharfschütze geworden. Aber der ist nicht so gottlos, aber er ist lustig. Unsere Tradition ist nämlich, ich suche schockierende Witze, aber schockierend wirklich vom Level, die ich persönlich sehr lustig finde. Und Alicia irgendwie halt, ja, schockierend.
Nee, weil die aus der letzten Episode waren richtig gottlos. Die war unter der Gürtellinie.
Die waren so lustig. Na? Die waren so lustig. Was haben Spinat und Analsex gemeinsam? Wenn du als Kind dazu gezwungen wurdest, hast du als Erwachsener sicher keinen Bock mehr drauf.
Ah. Oh. Nee.
Wie fährt eine blinde Frau? So wie jede andere. Wir haben schon so viele Leute jetzt geschrieben, dass sie teilweise in unserem Podcast vorskippen auf die letzte Minute, die Witze zuerst hören und dann die Folge, weil ja.
Vielleicht solltet ihr wirklich damit starten.
Das ist eigentlich lustig.
Ja. Jetzt fragt man sich, warum
geht in den Podcast? Das ist jetzt euer neues Intro, ist einer von diesen Joke.
Du musst jetzt bitte 20 Jokes einsprechen und die spielen wir dann immer ein, Susi.
Boah, das werde ich sicher schaffen. Da muss ich aber mal so ein bisschen graben und ein bisschen neu. Die lustigsten habe ich alle schon erzählt.
Fuck ChatGPT.
Na, der gibt mir nicht das Level an schwarzen Humor, das ich gerne hätte. Ich muss auf Reddit gehen.
Wenn du ihm wirklich nicht so diese richtigen Buzzwords, so keine Ahnung, Papst, Kinder, so in die Richtung.
Papst, Kinder, da hat sie schon ein paar.
Also ich erzähle dir meinen Lieblingswitz, okay? Das ist unser Abschluss. Zwei Priester fahren in einem Auto gemeinsam und werden dann aufgehalten und die Polizei klopft an und sagt so, ja, hey, wir suchen zwei Kinderschänder. Und die Priester sagen so, ach so, okay, ja, geben Sie uns kurz eine Minute und lassen das Fenster hoch und man sieht sie drinnen so diskutieren. Und dann lässt der Priester das Fenster wieder runter und sagt zum Kommissar so, ja okay, wir würden es machen. Der Witz erfüllt mein Herz.
Oh. Oh
Gott, was ehrlich.
Oh, shit.
Gut.
Also wenn es mit Bodybuilding nicht klappt, werde ich einfach Comedian und erzähle solche Witze. Und lade es dann ein.
Sicher funktionieren.
Das wäre unfassbar lustig. Finn denkt sich gerade, ich wollte so sinnvolle Themen behandeln. Nachmittag.
Ich bin ehrlich schockiert, wie seriös dieser Podcast hier heute war.
Ja, ehrlich gesagt.
Wenn wir drei zusammenkommen, dann wird das genau bei so einer Scheiße enden. Ich meine, sie ist bei so einer Scheiße geendet, aber.
Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn du dabei bist, wird es sehr seriös, weil ich höre deinen Podcast und dachte mir so, Scheiße, wir müssen uns anstrengen, dass wir auch so klingen. So ruhig und seriös und so.
Happy, erwartet, aber ja, gut. Also in Real Life bin ich ein bisschen humorvoller. So.
Ja, das stimmt.
Das stimmt wirklich, ja. Das
muss man auch dazu sagen. Auf meinem Podcast gar nicht, ja. Also meinem Podcast, da findet ihr ja wirklich zu viel Mehrwert. Der eine oder andere Episode mit Lilly ist immer so ein bisschen, weil da sind wir halt wir und wir sind schon ein sehr, sehr komisches Pärchen. Aber abseits dessen findet ihr auf meinem Podcast leider eher Mehrwert. Muss ich euch enttäuschen. Da sind keine coolen, übelsten Kinderschänder-Jokes. Die kriegt ihr da nicht.
Schade. Aber damit wir das Ganze mal in einer positiven Note beenden, man muss es auch mal positiv sehen, weil statistisch betrachtet ist Afrika der Kontinent, auf dem die wenigsten Kinder in Brunnen fallen.
Da kommt nichts Sinnvolles mehr. Es ist 10 vor 5. Alle sinnvollen Dinge in meinem Kopf, sie haben das schon verlassen.
Fast. So, ihr Lieben, dann sagen wir einmal Dank an den Finn, dass es jetzt nach 2 Jahren geklappt hat. Er wird jetzt wahrscheinlich die nächste Episode auf 4 Jahre rauszögern. Nach deinen Witzen jetzt hier. Nein. Wir hoffen, ihr konntet alle was mitnehmen. Danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Mich wirst du eh nicht los jetzt. Recht gehabt. Lucy schon.
Ja. Ja, Jens. Uns gibt es halt irgendwie immer nur so ein bisschen zu zweit.
Ja, stimmt auch wieder.
Ja, die dumm und die dai.
ist das schon.
Hat mich gefreut über so eine sinnvolle Konversation. Und ich hoffe, die Menschen konnten was mitnehmen.
Genau. Ja, und das ist übrigens auch der erste Podcast, wo wir einen Gast vorstellen und verabschieden. Sonst
Wahnsinn.
Packen wir das ein bisschen hier. Aber genau.
Ich sage immer so, tschüss. Wo findet man dich denn, wenn man jetzt denkt, oh, der ist so smart, der ist so kompetent, ich möchte mit ihm arbeiten oder ich möchte ihm auf Instagram folgen, weil er ist so seriös und
von dem
macht gute Videos. Übrigens Hast du ein bisschen aus wie Bob der Baumeister, wenn du Karohemd anhast.
Danke dir. Ich werde in Zukunft immer daran denken, wenn ich irgendwelche Timberland-Hemden anziehe. Bob der Baumeister.
Du musst da Foto von ihm anschauen.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Ich bin jetzt cool.
Mit dem Shirt hier oder mit so weißen T-Shirts habe ich schon Meister Popper-Sprüche abgekriegt.
Aber Alisa, die wird jetzt 30 und du musst Bob der Baumeister hinhalten zum Laptop neben das Bild von Finn. Ein bisschen, finde ich.
Diese Version von ihm, diese New School.
Nein, die alte, die klassische. Ich finde schon.
No.
Okay. Wollen die gerade sagen, wo findet man dich auf Instagram, wenn man Kontakt aufnehmen möchte?
Ja, auf Instagram.
Ja, unter welchem Namen?
Also, am besten haut gar nicht irgendwie an Link oder so in die Beschreibung. Das klappt immer richtig gut. Instagram ist es die.obsessed.coach. Ihr könnt einfach meinen Namen eingeben, Finn Ramin. So häufig ist die Kombination aus einem skandinavischen Vornamen und einem arabischen Nachnamen nicht. Daher solltet ihr mich sehr wahrscheinlich finden. Ansonsten habe ich einen YouTube-Kanal, auf dem 2 Videos sind. Aber ich habe den YouTube-Kanal auch erst seit 2 Wochen. Also denke ich, ist das okay. Ich weiß gar nicht, wie ich da heiße tatsächlich. Ich glaube Massive Obsession. Genau, und dann mein Podcast, den Massive Obsession Podcast auf Spotify, und eine Episode habe ich auf YouTube hochgeladen. Aber ich glaube, euer Podcast ist nur auf Spotify, ne?
Nur Apple.
Apple.
Okay. Auf Apple habe ich ihn bis heute noch nicht hochgeladen. Also die Leute, die den jetzt gerade auf Spotify hören, ihr dürft gerne auf Spotify gehen oder eben auf YouTube und da meinen Podcast anhören. Aber auf YouTube habe ich sowieso nur eine Episode hochgeladen. Auf Spotify sind es jetzt, glaube ich, 52 oder irgendwie sowas. Ja, da findet ihr mich.
Supi. Pack mal ein. Gut.
Pack mal ein. Passt ihr dann? Wünsche ich euch einen wunderschönen Montag.
Was auch immer. Genau.
Ja.
Tschüss.